alle noch wieder. Bart und lustig.
Kladderadatsch und so und herzlich willkommen. Bart und lustig. Ich habe keinen Überblick, welche Folge das ist. Das macht auch nichts. Auf jeden Fall kann ich sagen, das ist die erste FKK-Folge dieses Jahres für mich.
Ja, ist endlich warm.
Es ist nicht warm, es ist unangenehm schwül.
Das geht bei uns eigentlich.
Ja, ich hab mir einfach gedacht, bevor es hier alles wieder direkt durchgeschwitzt ist und ich sag, wie es ist, ich lasse die Glocken und das Seil halt baumeln und dann kann alles abtropfen.
Ja, schwitzige Hoden in den letzten Tagen auch ein Riesenthema.
Nee. Also so groß sind sie doch gar nicht, Luca.
Wenn du wüsstest. Nein, der Sommer hat sich jetzt kurzzeitig gedacht, so, yo, war es vorgestern, waren es noch, weiß nicht, morgens 3 Grad oder sowas, ist total kalt, so, yo, und dann machen wir mal schnell 30 Grad, geil. Also heute soll es nochmal ganz gut werden und dann geht es heute Abend los und dann stürzt es alles auch wieder ab. Aber war schön gewesen die letzten Tage. Sonntag quasi ein Muttertagsbesuch bei Marias Eltern gemacht und wir haben dem Leben draußen im Garten gefrönt und gegrillt. Das war sehr schön und gestern war quasi das Penrose Project mit mir draußen und wir haben auch gequatscht, ein bisschen was getrunken, abends auch nochmal gegrillt. War toll. Also konnte man auf jeden Fall machen. Mal so ein bisschen Sonne tanken, war schon nicht verkehrt.
Ja, endlich wieder fast ersticken, weil jetzt alles blüht und der Heuschnupfen voll reinkickt. Das ist ein Traum.
Bei mir merkwürdigerweise noch überhaupt gar nicht. Nix.
Und bei mir jetzt halt am Wochenende volle Kanone. Also ich habe keine rote Augen, ich krieg durch die Nase keine Luft, alles ist dicht. Ja. Kann ich drauf verzichten.
Ja, definitiv. Also ja, bei mir wird es wahrscheinlich irgendwie erst wieder hoch bis Spätsommer dann irgendwann ganz, ganz fies. Aber es ist die letzten Jahre auch immer besser geworden. Gott sei Dank. Ja, ich überlege gerade, was sonst noch so los gewesen ist. Arbeiten war ich viel. Ich habe jetzt gerade mal den schönen Umstand, dass ich tatsächlich 7 Tage am Stück frei habe. Es ist quasi wie Urlaub, außer dass es kein Urlaub ist. Also offiziell kein Urlaub. Ist ganz schön. Die Woche war wirklich, 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 wirklich anstrengend. Gehört hier ja gar nicht rein, müssen wir mal privat drüber sprechen, was da so los gewesen ist. Damit könnte ich 2 oder 3 Folgen voll machen. Das ist wirklich, ja, es glaubt einem auch keiner, wenn man das so erzählen würde. Es ist unfassbar. Nö, bei dir, so, erzähl, wie geht's dir?
Unverändert. Ich habe nicht so viel gearbeitet. Ich bin immer noch still, voll Kurzarbeit. Ja. Arbeit 8 Stunden in der Woche und dann den Rest sitze ich zu Hause.
Ja, aber du wirst ja irgendwelche Dinge tun, während du zu Hause bist. Vermutlich.
Ja, also, ne?
Ja, nach mehreren Wochen wird Masturbieren auch irgendwann langweilig, oder?
Ja, schwer auch. Schwer wird's.
Ja, auf einmal. Vor allem jetzt, wenn es dann halt auch...
Wenn alles schon so wund ist, dass du so einen kleinen Leuchtturm in der Hose hast, dann ist es auch kein Spaß mehr. Ich sag dir, wie es ist.
Ja. Bisschen Wundsalbe drauf, da geht ja schon wieder. Wow. Ja, cool. Wir haben schon nach 4,5 Minuten wirklich alles an Niveau zerstört, was wir hätten aufbauen können.
Als hätten wir jemals Niveau gehabt.
Ja, aber jetzt haben wir die letzten Reste auch noch zerstört. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist auch schön. Du musst mich ja heute so ein bisschen durchziehen. Ich bin wirklich ein bisschen neben der Spur heute.
Ja, dann passt ja wunderbar. Ich habe nämlich wieder Fragen gefunden.
Das ist ja fantastisch. Dann werde ich nach allerbestem Wissen und Gewissen versuchen, die zu beantworten.
Ja, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob sonst noch irgendwas bei mir war. Also, wie gesagt, ich erlebe halt einfach nicht so viel. Ich gehe nicht fort, weil es ist ja immer noch Corona. Also, kann nichts machen. Ich wohne immer noch auf einem scheiß Dorf, hier ist halt auch einfach nichts los.
Ja.
Ja, ich kümmere halt mich um mich und um die Hundis und ja, hab ganz viel Diablo gespielt. Wenn 100.
Das ist doch gut. Das ist doch gut. Also, gibt schlechtere Freizeitbeschäftigung, definitiv. Und die neue Season, wie lange ist die neue Season jetzt raus? Ist auch schon ein paar Wochen.
3 oder 4 Wochen.
Ja.
Ich habe halt erst sehr spät angefangen. Ich habe erst letzte Woche Freitag damit angefangen.
Ja, hab schon alles durch, alles auf Maximum wieder gezogen.
Also zum Zeitpunkt der Aufnahme vorletzte Woche Freitag. Okay. Ja, ich bin durch. Ist halt, also, ich habe Freitag angefangen, Montag war ich fertig.
Okay. Wow.
Diablo ist halt für mich einfach momentan keine Herausforderung mehr. Da passiert einfach nicht mehr viel Neues. Weil sie sich halt zu sehr auf 4 und Immortal konzentrieren.
Jetzt muss man dazu noch sagen, Chris hat jetzt dann anscheinend, wie gesagt, das Wochenende über Diablo gespielt. Und ein anderes Spiel, zu dem wir nachher noch kommen werden, auch noch komplett durchgespielt. Du lebst anscheinend in irgendeiner Zeitschleife. Du, dein Tag hat, glaube ich, mehr Stunden als die von anderen.
Nee, ich habe einfach wieder keinen Schlafrhythmus mehr. Also, das ist halt auch so ein Problem, wenn ich halt diese 8 Stunden am Tag arbeiten gehen muss. Mein Rhythmus sieht halt so aus, ich stehe normal irgendwie so zwischen 9 und 10 auf, frühstück dann, kümmere mich um die Hunde und irgendwann nachmittags setze ich mich dann entweder vor die Playstation oder Computer und so und mache halt irgendwas.
Ja.
Und das dann halt so bis nachts 2, 3.
Ja.
Und das aber halt auch so, wenn ich halt arbeiten gehen müsste und eigentlich um 4.30 Uhr wieder aufstehen muss. Das heißt, so in letzter Zeit, wenn ich arbeiten muss, habe ich so höchstens alle oder höchstens 2, 3 Stunden gepennt.
Ja. Es wird spätestens dann kritisch, wenn du wieder wirklich eine normale 5-Tage-Woche hast.
Dann wird es wieder richtig unangenehm, ja.
Da den Körper wieder reinzuprügeln. Ja, aber bei mir ist es ähnlich. Ich hatte jetzt letzte Woche Frühdienstwoche. Es ist ewig her, dass ich das wirklich mal eine ganze Woche am Stück habe. Meistens sind es so 1, 2 Frühdienste, aber so eine ganze Woche, ja, ist auch nicht schön. Weil dann kommst du nach der Arbeit nach Hause und bist spätestens um 8 Uhr wieder im Bett, weil du ja um 4 Uhr wieder aufstehen musst. Ja, na, ist ja jetzt vorbei. Diesen Monat sind es keine Frühdienste mehr. Gott sei Dank. So, Fragen hier. Zeug. Bin gespannt. Wollen wir
jetzt schon durchgehen?
Naja, also filmtechnisch hat sich bei mir nicht so wahnsinnig viel getan. Obwohl,
also ich sag, was ist, ich habe weder was geguckt noch sonst, also ich habe keinen Film geguckt, keine Serie, gar nichts.
Ich habe auf Netflix die Mitchells, heißen sie, glaube ich, die Mitchells gegen die Maschinen geguckt. Kann man, sollte man tun. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist ein Animationsfilm von den Machern, die auch den Into the Spider-Verse-Film gemacht haben. Ja, es macht einfach Spaß. Es ist eine Familiengeschichte und sie müssen sich quasi gegen einen riesigen Schwarm Roboter erwehren. Mit sehr vielen schönen popkulturellen Anspielungen. Eine schöne kleine Story, nicht zu verkopft oder sowas. Das macht Laune. Finde ich auch irgendwie total krass. Der Film geht, also im Moment, wenn man so Twitter bei Twitter nachguckt oder sowas, geht er ja wirklich komplett durch die Decke. Netflix hat allerdings im Moment irgendwie so die Strategie, ja komm, wir bringen die Sachen einfach raus und die Leute werden diesen Film schon finden und machen die Werbung einfach selber. Das Konzept geht im Moment erstaunlich gut auf, weil sie machen für ganz, ganz viele Sachen einfach keine Werbung. Also wenn die Leute da nicht von alleine drauf kommen würde, wird das kein Mensch mitbekommen, dass es diese Filme überhaupt gibt. Du kriegst da keine große Trailer-Ankündigung, du kriegst es noch nicht mal irgendwie bei auf der Startseite in dein Feed irgendwie, wenn du dich nicht einschlägig interessierst, irgendwie reingeballert. Ja. Zufall oder sehr genial im Moment von Netflix.
Ja. Mir ist noch was eingefallen, da wollte ich letzte Woche euch schon drüber ranten.
Bitte.
Ich habe nämlich was geguckt, was mir von euch empfohlen wurde und auch teilweise hier von Leuten, die das hören im Discord, weil das so super toll und so super witzig sei.
Was
da geht's
denn?
Da geht's um eine Amazon-Serie. Eine deutsche.
Ach so. Ich habe nicht gesagt, dass das hier der Shit ist. Ich habe gesagt, da kann man
mal rein. Du hast auch gesagt, das ist gut und du hast dabei gelacht.
Ich habe zwischendurch dabei gelacht, ja.
Ich habe mir diese 6 Folgen von LOL, Last One Laughing, reingequält. Und ich weiß nicht, weil ich beim letzten Mal so eine unwitzige Scheiße gesehen habe.
Ja, so wahnsinnig begeistert. Also ich war jetzt kein flammender Fan. Ich hab auch nicht alles gesehen. Ich glaube, ich habe die ersten 2 oder 3 Folgen gesehen. So, ja. Ja.
Also der einzige gute Moment war wirklich der Anfang mit Rick Vanian, wo er sich dann quasi direkt selber rausgestrikt hat. Der Vollidiot. Und der Rest war ja einfach, boah, war das schlimm. Also ich weiß nicht, entweder habt ihr alle einen komischen Humor oder liegt's an mir, aber ich fand das einfach nicht witzig. Da war nichts witzig dabei. Die Schöneberger, da verstehe ich überhaupt nicht, was die da gemacht hat, ob die mal wieder eine Palette Wodka dafür bekommen hat, dass sie sich wieder zusaufen kann oder ob das wieder nur wegen ihren großen Titten war, also das habe ich überhaupt nicht kapiert. Den Teddy, den kann ich eh nicht leiden, ich verstehe nicht, warum das so gehypt ist, den finde ich komplett unlustig, also so gar nicht. Also das ist ja...
Ja...
Oh, dass da Mario Barth nicht drin gesessen hat, das war das Einzige, was noch gefehlt hat.
Das wäre richtig schlimm gewesen. Nee, Barbara Schöneberger habe ich auch nicht verstanden. Sie haben jetzt schon die zweite Staffel angekündigt und da sind auch, wer ist drin? Larissa Ries geht jetzt mit rein. Warum auch immer? Und wer war es noch? Oder so denken würdest, ja, ihr seid zwar wirklich auf Instagram durchaus witzig, aber ihr seid halt auch keine Comedians, so. Hä? Ich weiß gar nicht, wer es noch war. Muss ich nochmal nachschauen.
Ich google's gerade.
Ich wusste übrigens im Vorfeld auch nicht, dass das eine Adaption ist. Das gibt's nämlich in Amerika auch schon und wir haben es einfach kopiert.
Bastian Pastewka, Martina Hill, Klaas, Tommy Schmidt, Larissa Ries,
Tommy Annette
Frier und diese Tani.
Ja, Tommy Schmidt, verstehe, auch witzig. Bei Gemischtes Hack auf jeden Fall, aber in allererster Linie.
Und wahrscheinlich auch wieder dabei ist Max Giermann, Kurt Krömer und Anke Engelke.
Ja, Kurt Krömer fand ich ja durchaus auch witzig. Das ist natürlich auch passiert, weil.
Ja, ich finde Kurt Krömer witzig, aber vor allem finde ich den halt witzig in seiner Serie beim RBB, die er hat.
Ja, da hast du mich ja in der letzten Zeit drauf gebracht. So, ich kannte Kurt Krömer zwar so als Figur irgendwie. Aber du hast mal gesagt, guck da auf jeden Fall mal rein in diese Serie beim RBB.
Ui. Wie sie den Abenteuer auseinandergenommen haben. Also das war richtig unangenehm. Oder auch die Folge mit Prinz Markus, wo sie immer wieder diesen Clip eingespielt haben, wo er den Fußball bumst. Das war richtig, richtig gut.
Ich hab so gelacht. Gerade auch bei Philipp Amthor. Weil dann hast du wirklich rausbekommen, das ist wirklich ein ganz armes Würstchen eigentlich. Also, ja, schwierig, dass solche Leute dann halt auch wirklich in der Politik sind und halt auch ein bisschen was zu sagen haben. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Vor allem ist der jetzt auch schon komplett wieder rehabilitiert. Ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Er hat sich irgendwie bestechen lassen, glaube ich. Irgendwas Korruptionsmäßiges war es.
Ja, war da nicht irgendwie Vorstand bei irgendeinem Konzern oder so mit drin, irgendwie sowas?
Ich weiß es gar nicht, aber naja. Dann hat man ihm mal kurz ein bisschen auf die Finger gehauen und jetzt ist alles wieder gut. Es ist einfach toll. Nee, aber finde ich ganz gut. Es ist teilweise so hart an der Grenze, dass du wirklich denkst so, ey, da irgendwann muss doch einer mal wirklich aufstehen und sagen, so Kollegen, jetzt auch gut hier, es reicht jetzt auch. Also wie heißt dieser Teletyp da, Guru, irgendwas? Die Folge hast du mir als erstes empfohlen. Der selbsternannte König da von...
Ja, Prinz Markus.
Nein, nicht Prinz Markus. Dieser Schwobler-Typ.
Ach, also ich hab's schon vergessen. Ja, das finde ich
raus. Das war so unangenehm.
Mit seinem komischen Hut, den er die ganze Zeit aufgehabt hat.
Ja, und der Maske.
Thomas Hornauer.
Der hatte richtig einen am Sender. Da habe ich auch wirklich die ganze Zeit
gedacht. Der mit seinen Sex-Hotlines.
Der steht gleich auf und haut dem einfach eine aufs Maul.
Also hier nochmal große Empfehlung. Chess Krümmer auf dem RBB gibt auch alle Folgen auf YouTube. Guck dir das unbedingt an. Das ist ja so witzig.
Das ist echt, der filetiert die Leute. Der zerreißt die wirklich in der Luft. Also wunderschön. Und der bringt die wirklich also auch wirklich an die Grenzen der Belastbarkeit und ist wirklich absolut unverschämt.
Ja, da gibt es auch eine Folge von vor einem Monat, glaube ich, mit Frauke Petri. Und das war so unangenehm, weil die dann gleich so pisst waren, hat ihn dann so gegengefrontet. Das war richtig, richtig unangenehm.
Ja, das hat ja der Schwurbler-Typ auch versucht irgendwie. Aber das war halt auch, die haben nicht mit den gleichen Waffen gekämpft. Überhaupt
ja,
aber nicht.
Der ist halt dumm. Die Frauke Petri, die ist ja nicht dumm. Die war ja nicht umsonst Parteivorsitz, auch wenn es von der Nazi-Partei war.
Ja.
Aber die ist halt nicht dumm.
Ja, das ist das Schlimme. Naja, kann man auf jeden Fall machen. Sollte man machen. Gab viel Gesprächsstoff hier. Roter Faden ist auch heute, ist ja auch irgendwie schwierig für mich. Ich fühle mich wirklich so, als wenn ich nach dem dritten Bier gerade in der Sonne sitzen würde. Es ist
ja, wir fassen uns einfach nochmal kurz zusammen. LOL war kacke, Chess Krömer, viel besser. Das gucken.
Ja, ja. So, wo machen wir weiter? Wo holst du mich ab, Chris?
Ich weiß nicht, willst du noch über irgendwas reviewen? Hast du noch was gesehen, was geguckt? Ich habe nichts geguckt, keine Ahnung.
Ich habe auch erstaunlich wenig geguckt in der letzten Zeit. Ich gucke gerade noch mal irgendwie bei Letterboxd rein, ob ich irgendwas gematcht habe, aber ich glaube auch eher nicht.
Ich habe jetzt auch meine üblichen YouTube-Dokus geguckt, aber da gab es auch nichts so Besonderes, was ich unbedingt hervorheben muss.
Ich muss ja noch hervorheben, dass ich wohlwollend unseren Krieg gegen einen sehr heiß diskutierten Horrorfilm der jüngeren Zeit versucht habe, ein bisschen beizulegen. Also bei Amazon war irgendwie Aktion, irgendwie 10 Blu-rays für 50 €. Und ich kriege das normalerweise, wenn solche Aktionen sind, kriege ich die Filme nie voll. Nie. Dann kriege ich immer so 6 oder sowas. Und dann denke ich mir so, ich kaufe jetzt nicht nur 4 Schwachsinnsfilme, einfach nur um es voll zu kriegen. Habe ich jetzt unter anderem Midsommar auch gekauft und werde jetzt irgendwann die nächsten Tage nochmal eine Zweitsichtung machen und dann nochmal Review darüber geben, ob es besser geworden ist. Ich wage es noch zu bezweifeln, aber ich besitze diesen Film jetzt mittlerweile. Und das ist zumindest ein Zugeständnis an den Film, dass er hier ist. Aber wie gesagt, ich hoffe,
Ich,
dass es ihn
ja,
auch.
mir, ich, du hast auch mal zwischenzeitlich mal Diablo für die Switch besessen, mehr sage ich dazu nicht.
Ich besitze es immer noch für die PlayStation und für den PC.
Ja, ich auch, aber das macht ja nichts.
Ja, du bist nichtsdestotrotz. Also es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die mehr in Diablo 3 drin sind als du. Ja, doch, es gibt bestimmt noch
Da
welche,
gibt es noch ganz, ganz hellere.
aber guck mal, also auch das war ein sehr großes Zugeständnis. Das war exakt direkt das erste Spiel, was ich gekauft habe, nachdem dieser Rechner hier aufgebaut war. Sofort.
Ja, war auch dein Glück.
Ja, sonst hätte ich nämlich den aus der Ferne installierten Selbstzerstörungsknopf für den Rechner gedrückt und dann war's das. Es ist ausschließlich an Diablo 3 gekoppelt, die Funktionsweise dieses Rechners. Nee, ich wollte hier noch gucken. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar andere Filme bestellt. Sind ein paar coole Sachen bei. Ist jetzt auch alles da. Was mir aufgefallen ist, dass wir in Deutschland anscheinend im Moment Knappheit haben, was
Alles
Blu-ray.
an, was alles anbetrifft, so ziemlich.
Ja, so Blu-rays gibt es gerade auch nicht. Alle Sachen, die ich bestellt habe, sind nicht aus Deutschland gekommen, sondern aus Großbritannien.
Das momentan ist allgemein in Europa Knappheit an allen. Du kriegst keinen Naturstein, weil die Chinesen alles behalten. Du kriegst keine Farbe. Du kriegst kein Holz, weil die Amis alles aufkaufen. Du kriegst keine Mikrochips für irgendwelche Elektroniksachen. Das ist ganz, ganz schlimm.
Noch eine Empfehlung, auch gerade für dich. Ich weiß nicht, wie man an den Film auf legalem Wege drankommt. Vielleicht bringe ich ihn in der nächsten Kumpelwoche mal mit. Wäre für dich auch ein absoluter Feel-Good-Movie. Ich habe übers Internet ein Schnäppchen geschossen, nachdem mich jemand auf Twitter darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eine Neuauflage dieses Films gibt. Das ist ein Horrorfilm aus den 80ern, der heißt Possession. Ein sehr junger Sam Neill in der Hauptrolle. Den meisten dürfte Sam Neill bekannt sein als ja, der Typ mit dem Hut und der Sonnenbrille aus Jurassic Park. Ich weiß gerade nicht, wie die Figur heißt, aber ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Und da war ich so, also das ist auch so ein richtiger Gute-Laune-Film, glaube ich, für dich, Chris. Also dieser Film ist, das kann man nicht wirklich gut beschreiben.
Also das Original kenne ich.
Ach, das Original kennst du?
Das ist doch das, wo der sich von seiner Frau scheiden lässt und dann will er in die Wohnung und dann findet er nur den Sohn.
Ja, quasi.
Ja, so mal so grob den Anfang, ne?
Ja.
Ja.
Den kennst du.
Ja.
Okay. Ja. Das war wirklich so. Ich lag in der Badewanne und war die ganze Zeit so, was zum Fick gucke ich mir gerade an? So, das ist so durch und so irre. Ja. Natürlich alles sehr metaphorisch in dem Film. Da kann man viel reininterpretieren, aber ja, krass. Sehr, 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 sehr krass.
Also wenn ich das noch irgendwie richtig in Erinnerung habe, war da irgendwas mit einem Juden, der einen Exorzismus betreiben soll.
Das sagt mir jetzt gerade nichts. Also ich weiß nicht, es gab noch mal, die Sache ist, es gab auch noch mal eine Neuauflage, die ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube 2017 oder sowas. Muss ich dir nachher mal einen Trailer zuschicken? Also, wie gesagt, das Original aus den 80ern ist einfach nur komplett wahnsinnig. Ist komplett wahnsinnig. Weil, wie gesagt, die Ausgangsstory ist wirklich, er kommt irgendwie von einem Job wieder, er ist anscheinend Geheimagent bei der Regierung.
Ja, das ist doch, die leben ja im geteilten Berlin, ne?
Genau.
Ja.
So, und dann treffen sie sich wieder, nachdem er weg war. Man merkt aber schon, dass die Ehe da irgendwie total kriselt. Naja, und dann, ja, er will sich ihr irgendwie wieder annähern, aber sie will nicht und sie haben zusammen ein Kind und man merkt auch, dass dieses Kind so langsam verwahrlost und dann werden beide einfach komplett wahnsinnig. Die sind einfach irre. Die schreien sich ständig nur an, prügeln sich, verletzen sich gegenseitig und total abstruse Szenen, auch dieser Liebhaber von ihr, der da immer so rumtänzelt. Es ist, ach ja, wow. Also ich glaube nicht, also ihr könnt mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Film bei Prime verfügbar ist. Ich glaube nicht, weil der ist wirklich sehr, sehr rar. Ich habe den irgendwie durch Zufall dann noch bei World of Books, ich habe diesen Shop vorher noch nie gehört, habe ich die DVD für 7 € bekommen. Ich habe mal geguckt, was die Blu-ray im Moment so kostet, weil die war auch sofort ausverkauft. Utopische Preise. Ja, die kam dann auch aus Großbritannien irgendwie 2 Wochen später oder so. Ja, das reicht auch, wenn man den Film auf DVD hat. Also da muss es noch nicht mal irgendwie eine Blu-ray oder was anderes sein. Wenn ihr sonst irgendwie drankommen könnt, wie gesagt, bei Prime weiß ich nicht, ob er drin ist.
Glaub nicht.
Ansonsten schaut ihr einfach nur mal einen Trailer. Dann habt ihr schon mal einen Eindruck davon, was da so los ist. Und ansonsten halt noch einen Haufen anderer Filme. Was war dabei? Meine Bestellungen. Schauen wir noch mal kurz rein. Es waren aber ganz, ganz viele Sachen, die ich eigentlich schon gesehen habe. Über die wir auch eigentlich schon fast... Bang, Boom, Bang besitze ich jetzt tatsächlich auch. Die einzige deutsche Komödie, die ich witzig finde. Aber Kalle Grabowski ist einfach eine Legende. Extraordinary ist ein recht schöner britischer Geister-irgendwas-Film. Komödie, macht Spaß. It Follows. Muss ich auch noch mal gucken, weiß ich, dass ich ihn auch nur einmal gesehen habe, war auch ein sehr guter Horrorfilm. Dann weiß ich gar nicht, ich glaube, du hattest ihn gesehen, The Peanut Butter Falcon.
Ja, da haben wir doch auch schon mal hier drüber reviewt, oder?
Ja. Den wollte ich auch noch mal unbedingt haben, weil der macht einfach Spaß, der Film. The Farewell, Midsommar. Dann nochmal ein absoluter All-Time-Klassiker, der bei mir im Regal auch lange Zeit jetzt gefehlt hat, aber jetzt letztendlich jetzt da ist. Ist der erste Teil von Highlander. The Gentleman, was mein Film des Jahres letztes Jahr war. Und Das Relikt, ein Creature-Feature-Horrorfilm, ich glaube von 95 oder so. Zu dem ich aber eine besonders persönliche Beziehung habe, weil das ein Horrorfilm gewesen ist, den meine Mutter sehr, sehr gemocht hat. Ja, also wieder ein bisschen neuer Stuff am Start.
Fragen? Also ich habe gerade keine, danke.
Ja, aber du hast welche vorbereitet.
Das stimmt.
Also hast du zumindest welche da liegen.
Ne, liegen nicht, die sind visuell auf Bildschirm.
Ja. Wie viele sind es denn insgesamt geworden? Dann habe ich schon mal einen groben Überblick.
13.
13, okay. Ja, here we go.
Okay, und dann herzlich willkommen zurück zu unserem beliebten neuen Programm. Wir stellen uns gegenseitig Fragen von gutefrage.net. Und zwar nicht die guten Fragen, sondern die richtig guten Fragen.
Richtig gute Frage.
Okay, wir fangen an. Hey, will etwas Bestimmtes schmelzen? Bloß ist es flüssig. Kann mir wer Tipps geben, wie ich es am besten mache? Wie kann man etwas Flüssiges schmelzen? Danke im Voraus.
Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich die Frage bei der Recherche beim letzten Mal auch gesehen habe. Mir gedacht habe, boah, wir sind so verloren, ne?
Die nächste Frage ist doch viel besser.
Wir sind einfach so verloren. Ich will etwas Flüssiges schmelzen. Ja, Bruder, Chemie, wann ist es? 5. Klasse? Oder ist es sogar noch Grundschule? Aggregats? Nee, ich glaube, es ist 5. Klasse Chemie-Aggregatzustände.
Ja, 4., 5. irgendwie so, oder?
Und egal, ich glaube tatsächlich auch, egal welche Schulform du besuchst, ist es verankert.
Ja, also, aber jetzt lass mal davon ausgehen, der ist zu Hause aufgewachsen, hat irgendwie schwer Krankheit, konnte nicht zur Schule, wurde zu Hause aufgezogen, kann nur singen, klatschen und tanzen. Wie erklärst du ja, dir das jetzt?
Dass es verschiedene Aggregatzustände gibt. Ja, klassischerweise mit Wasser. Da kann man alles drin durch exerzieren. Ist gar nicht so schwer, das zu erklären. Wie das mit anderen Materialien aussieht, naja, hätte ich jetzt nicht alles im Kopf, wann was welchen Schmelzpunkt hat und wann es gasförmig wird und ob es gasförmig werden kann und wie es fest ist und so. Das müsste man, aber Wasser kann doch jeder erklären, wie es funktioniert.
Ich weiß nicht, anscheinend kapieren das ja manche nicht.
Ja, manche, also es gibt manche Leute, die sehr vieles nicht kapieren. Ist richtig. Aber wenn es da schon losgeht, dann wundert mich auch in der letzten Zeit, was hier so los gewesen ist. In Deutschland auch wirklich gar nichts mehr.
So, also, nächste Frage. Ich möchte noch kurz Insider-Informationen von meinen angeeigneten Wissen und Techniker droppen. Der Schmelzpunkt von Stahl liegt je nach Legierung zwischen 1425 und 1550 Grad.
Ja, also machst du mal nicht eben auf dem Herd.
Nee.
Nee. Aber warum auch?
So, nächste Frage.
Yo.
Ich habe hier 4 Joghurts a 150 Gramm im Kühlschrank stehen, die bis zum 1.2. haltbar sind, sprich noch 49 Minuten. Da ich sie nicht wegwerfen möchte ich sie in den nächsten 45 Minuten essen, bevor sie schlecht sind. Ist es ungesund, innerhalb einer Stunde 600 Gramm Joghurt zu essen?
Das ist wirklich... Das ist... Ich weiß auch nicht... Das ist aber auch irgendwie so ein ganz großes Problem. Also das ist, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es sehr, sehr lustig eigentlich, weil das ist ein großes Problem, das ganz viele Leute nicht verstanden haben, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt und nicht, ey, wenn 12 Uhr ist,
ist es tot.
Dann steigt das Ding aus dem Kühlschrank und bringt dich um. Ja, sie fangen jetzt so langsam, habe ich jetzt irgendwie auch die Tage gesehen, bei bestimmten Lebensmitteln, gerade bei trockenen Sachen, so bei Reis oder Nudeln, fangen sie an, jetzt langsam draufzuschreiben, so bis da und da ist es haltbar. Mit dem netten Satz unten drunter, es kann aber auch noch länger verzehrbar sein, was ich ganz gut finde. Also Freunde, ich gehe, also unsere Hörer machen sowas nicht, das weiß ich. Aber Leute.
Bei manchen bin ich mir nicht sicher.
Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann macht man das Produkt auf, riecht dran. Wenn es dann schon fies riecht, schmeißt es weg. Wenn ihr euch unsicher seid und es gut riecht, probiert es. Wenn es dann gut ist, ja, dann könnt ihr es auch einfach noch essen. Das sollte man jetzt nicht mit irgendwas machen, weiß ich nicht. Also ein Joghurt würde ich jetzt nicht 8 Wochen länger im Kühlschrank stehen lassen. Ich glaube, dann ist es nicht mehr so gut. Gerade Milchprodukte sollte man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber riechen, probieren. Alles gut. Verstehe ich manchmal nicht. Also wirklich nicht.
Nee, ich verstehe es auch nicht. Ich muss ganz kurz einwerfen. Wir hatten bei der letzten Folge, weil ich es gerade auf meiner Recherche auf Twitter gesehen habe, kannst du dich an die letzte Folge erinnern, als wir erzählt haben, dass ich für den Kliman aus Versehen einen Wasserturm gekauft hat?
Ja.
Und wenn ich wissen, wie es passieren kann. Er hat gerade die Airbus angetweetet, dass er sich doch gerne einen Beluga kaufen möchte, weil der eh nur eingelagert wird.
Beluga?
Das größte Frachtflugzeug der Welt.
Na, so viel Geld hat er auch nicht.
Aber, also, ja.
Die Sache ist, ja, du, ich weiß auch gerade nicht so ganz genau, was da los ist. Ich glaube, ist auch im Moment ein bisschen zu viel für ihn alles.
Ja, aber da passt ja die nächste Frage wie Fosses Auge. Ist Chillen ein Hobby?
Ist eine Lebenseinstellung. Finde ich. Wirklich, man kann sein ganzes Leben lang durchorganisiert sein und von einer Sache zur nächsten springen oder man atmet einfach mal locker durch die Hose. Und ja, sowohl als auch Hobby und Lebenseinstellung. Ich kann dieser Lebenseinstellung nicht immer frönen, gerade auf der Arbeit nicht. Da schaltet sich wirklich so, also zack, da bin ich auch ein ganz anderer Mensch. Also auf der Arbeit bin ich wirklich so, ja, man müsste einfach mal eine Kamera mitnehmen, um das mitzubekommen. Weil sonst wird man es auch nicht glauben, weil ich da sehr strukturiert bin, sehr schnell, sehr zielorientiert. Das mag man gar nicht glauben, aber es ist so. Und ich bin derjenige, der Leuten sagt, boah, Alter, komm mal aus dem Quark. Kannst du so eine faule Sau sein? Ja, sobald ich zu Hause bin, also den Haushalt geht's ja auch noch, aber dann ist halt auch, dann ist das Faultier ausgepackt. Da passiert ja auch nicht wahnsinnig viel. Pass auf, nee, ich wollte noch einen kleinen Callback zu Finn Kliman machen. Er hat sich diesen Wasserturm angeguckt. Jetzt habe ich gedacht, naja, gut, wird er irgendwo in der Nähe gekauft haben.
Nee.
Steht irgendwo in Frankfurt oder in Stuttgart oder sowas. Und wie kommt man als Finn Kliman dahin? Natürlich fährt man da nicht mit dem Auto hin oder mit dem Zug. Nee. Wir fliegen da einfach hin. Das ist, ja. Was? Warum? Ja, deswegen. Das mit dem Beluga, ich weiß auch nicht. Ich kann es im Moment irgendwie schwierig einschätzen.
Vielleicht will er den Wasserturm im Beluga zwischenlagern.
Ja, vielleicht. Also ich bin gerade unschlüssig, ob er wirklich zu viel arbeitet oder ob er gerade einfach nur größenwahnsinnig wird. Ich weiß es nicht. Weil diese Aussage, also diese eine prägnante Aussage, dass er irgendwie gesagt hat, in der Hausboot-Doku, ja, ich mache das hier auch nicht mehr lange, weil ich habe jetzt die ganze Zeit durchgeackert und du guckst dir die Instagram-Stories die Wochen und Monate danach an und der schafft sich immer mehr an. Ich glaube, dass so ein Mensch, wenn der aufhört zu arbeiten, dann fällt der einfach tot um. Dann stirbt der einfach sofort. Ich glaube, den kannst du keine 5 Minuten irgendwo abstellen und sagen, Alter, chill mal. So, ich glaube, das geht gar nicht. Der braucht morgens, wenn er die Augen aufmacht, braucht er Action. Ja, so, chillen. Kann ein Hobby sein, auf jeden Fall. Ich wage zu behaupten, dass wir beide das, professionalisiert haben.
Weiß ich nicht.
In bestimmten Phasen. Zumindest, wenn wir beide auf einem Fleckchen Erde hocken.
Dafür bin ich bei sowas dann immer schnell hibbelig und zu unkonzentriert. Also ich müsste das viel, mein Chillen noch strukturierter hinkriegen, um das mehr genießen zu können wahrscheinlich.
Naja, ich muss oft gucken, dass ich aus diesen...
Mir wird dann halt einfach sehr schnell sehr langweilig.
Aus dieser zen-artigen Chillphase, dass ich da irgendwann mal wieder rauskomme, das wird nach ein paar Tagen manchmal echt ein bisschen kritisch. Heute zum Beispiel gebe da schon mal einen Ausblick in die Zukunft. Ich sag mal so, heute wird hier nicht mehr viel passieren. Wirklich nicht. Dadurch, dass der Schlafrhythmus so durcheinander ist, ich meine, das Wetter ist ganz schön, aber ich lag jetzt auch die letzten 2 Tage in der Sonne, jetzt auch mal wieder genug mit Sonne. Nö. Heute außer Essen, Fernseh gucken und dösen, passiert hier heute gar nichts. Aber dafür sollten freie Tage ja auch sein. So, nächste Frage.
Nächste Frage. Mein Kumpel lebt in einem kleinen Dorf und ist arbeitslos. Was soll er die ganze Zeit machen? Er hat kaum Geld und viel zu viel Freizeit, aber bei ihm kann man leider nichts machen.
Das ist ein Dilemma. Ich sag mal so, wenn man... Ja, es ist schwierig. In einem Dorf kann ich das schon irgendwie verstehen, dass das durchaus echt scheiße sein kann, weil wenn du keine Kohle hast, hast du auch keine Möglichkeiten, dir irgendwelche großartigen Freizeitaktivitäten zu leisten. Es sei denn, du hast vorher gut investiert und besitzt eine Konsole, Filme, was weiß ich nicht, oder ein gutes Hobby. Weil wenn bei dir Infrastruktur technisch nicht viel gegeben ist, dann ist es schon echt kacke. Und gerade dann, je nachdem, was du gelernt hast, ist auch scheiße, einen neuen Job zu finden. Das ist, kann ich jetzt nur von mir reden, das ist hier natürlich mit meinem Job und in der Großstadt natürlich sehr, sehr viel einfacher, aber ich kann das nachvollziehen, weil ich halt auch die andere Seite kenne, ne? Viersen ist jetzt auch keine Weltstadt. Ist jetzt auch kein kleines Dorf. Aber das ist schon schwierig dann, je nachdem, was du gelernt hast, da irgendwie einen Job zu finden. Also ich sag mal so, wenn du Goldschmied bist, hast du nicht so viele Möglichkeiten bei uns in Viersen. Es gibt sogar Goldschmiede bei uns in Viersen. Aber es sind sehr wenige. Und ich glaube, ich kann mir das wirklich vorstellen. Also jetzt gerade zu Corona will ich mir das auch einfach nicht vorstellen. So super spezialisiert und dann wohnst du irgendwo da, wo nicht so wahnsinnig viel los ist und dann such mal einen neuen Job. Ja, scheiße. Vor allem, ja, jetzt können wir die Situation, glaube ich, alle ganz gut nachvollziehen, weil wir alle sehr, sehr viel Zeit hatten durch Corona. Es wird auch, aber auch selbst Hobbys werden irgendwann irgendwann hast du genug. Dann hast du alles durchgeguckt, alles durchgezockt und dann wird es halt auch echt schwierig, sich in seiner Freizeit zu motivieren. Das sind wirklich First World Deluxe Problems, aber ja, ist leider so. Ja. Ich hoffe, ich habe bei der nächsten Frage wieder was Witziges zu sagen. Das ist gerade alles so ein bisschen deprimierend. Ja, Corona und zu viel Freizeit. Ja, und
die nächste Frage ist auf uns beide zugeschnitten quasi. Mir kommt es so vor, als ob meine Bauchmuskeln unnötig wären. Nicht mal einen Sit-Up schaffe ich. Kennt jemand einfache Übungen für die Bauchmuskeln? Wenn ich Liegestützen mache, tut mir die rechte Hand weh.
Ey, komm. Also ein Sit-Up kriege ich hin. Ich kriege auch noch 10 hin. Ich kriege bestimmt mit viel Mühe auch noch 20 hin. Dann irgendwann, aua. Weil mein Rücken dann, also es sind gar nicht die Bauchmuskeln, die da nicht mitmachen, sondern der Rücken.
Ja, wir haben ja beide keine. Was soll denn da mitmachen?
Ja, die sind gut versteckt. Die sind da. Also ich kann sie auch, wenn ich feste drücke, kann ich sie auch fühlen. Sie sind sehr gut, sind Bauchmuskeln im Speckmantel. Die sind einfach gut abgehangen, die Bauchmuskeln. Einfach viel in die Sonne legen, dann schmilzt das Fett.
Also ich würd nicht sagen, dass die im Speckmantel sind, sondern eher unter dem Biskin-Block.
Ja, dann schmilzt, also ein Tipp, wo wir gerade eben auch beim Schmelzen sind, einfach in die Sonne legen, dann kommen die Bauchmuskeln von ganz alleine. Auch viel Sonnencreme benutzen. Wenn er das wirklich lange genug durchzieht, vielleicht riecht es dann auch ein bisschen nach Bacon. Aber es geht nur, wenn es über 30 Grad sind.
Ja, und ihr vielleicht ein Schwein seid.
Ich habe angebratenes Bauchfett noch nicht gerochen. Verkokeltes bei einer OP, aber naja. Will man auch nicht.
Nee, will ich, glaube ich, auch nicht reden.
Ja, die Kannibalen-Experten sind in einem anderen Podcast. Muss ich die Frage irgendwann vielleicht mal die Tage weitergeben an Maria und Alex. Die haben da eine größere Expertise. Die kennen sich, was Menschenfleisch angeht, kennen die sich einfach besser aus. Vielleicht können die auch noch eine Soße dazu empfehlen. Ja, here we go.
Okay, machen wir weiter. Seit gestern ist meine Freundin süchtig nach dem Buchstaben B, aber nur das Große. Sie schreibt es die ganze Zeit auf WhatsApp. Wie kann ich ihr helfen oder muss ich schleunigst zum Arzt?
Ja, verstehe ich nicht. Sie ist seit gestern... Hä? Das ist auch das, was ich eben meinte. Warum sind wir so lost? Sie ist süchtig nach B.
Ja, nach dem Buchstaben B, aber nur das Große.
Ja. Wir sind auch alle ein bisschen... Maria sitzt mir gerade gegenüber und das passt sehr gut. Maria ist gerade... süchtig nach dem Buchstaben N, beziehungsweise nach einem Produkt, was den Buchstaben N beinhaltet, ganz vorne. Kennst du Nappos?
Die mit Schoko bezogenen Reiswaffeln.
Also
die so Puff-Reiswaffeln, oder?
Na, die gibt's auch als Puff-Reiswaffeln. Nee, ich meine, die sind etwas kleiner, die sind so ein bisschen so weißer Nougat-mäßig mit Schokolade überzogen. Also das, was du meinst, gibt's auch. Das sind die größeren Nappos, die gibt's aber auch kleiner ohne Puffreis. Ich hab Maria das gezeigt, weil sie kannte das nicht. Und das ist auch eigentlich ja eher so ein Ding, was bei uns an der Grenze irgendwie was größer ist, weil es eine holländische Nougat-Sache eigentlich ist. Und das war sehr interessant zu beobachten, weil Maria hat dieses erste Stück Nappo probiert und guckte mich sehr kritisch an. Und dann war's lost.
Nee, also das kenne ich nicht. Ich habe das gerade gegoogelt. Nee, das kenne ich nicht.
Musst du mal probieren. Ist wahnsinnig geil. Kann man bei Amazon ganz günstig bestellen. Irgendwie 2,60 € oder so.
Wir haben gerade tütenweise wieder Eiskonfekt im Kühlschrank. Da bin ich erstmal danach süchtig gerade.
Eiskonfekt? Der klassische.
Der klassische. Schön in dem Plastiktütchen, in dem Spitzen.
Nee. Damit kannst du mich jagen. Das ist doch gar nicht meins.
Ich finde das voll geil.
Nee.
Doch.
Ja, also ich gönn dir das, dass ihr das schon... Also meins leider überhaupt nicht. Ich mag weder den Geschmack noch die Konsistenz. Ganz schlimm.
Wieso die Konsistenz? Das ist einfach Schokolade.
Ja, aber fettiger.
Ja, da ist halt Kokosfett drin. Das Kokosfett macht dann diesen kühlen Effekt. Das ist wie heißt denn diese Kuchen? Da gibt's auch einen, der so, diese, wo auch Kokosfett mit drin sind, Schoko und Keks. Das ist so ein Ostding gewesen. Wie heißt das denn?
Ein kalter Hund?
Kalter Hund, genau.
Ja, ist auch nicht meins. Ist mir, die Schokolade ist mir zu fettig.
Ja, du magst ja auch kein Midsommar und damit hat sich der Kreis wieder geschlossen.
Ja, was bist du eigentlich für ein blöder Wichser? Du magst Midsommar nicht und Eiskonfekt, was haben wir überhaupt noch miteinander zu tun? Wow. Wobei wir gerade bei interessanten Sachen sind, muss man die Augen aufhalten. Es gibt neue Chipsorten von Lay's. Die haben jetzt irgendwie eine Kooperation mit Schlimmsi McBumsi gemacht. Es gibt Subway, Chicken, Teriyaki, irgendwas. Und es gibt Lay's Chips mit KFC Seasoning. Ist okay. Beides ganz geil. Kann man machen. Hm. Es gibt noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist KFC, es ist Subway und noch was. Ich habe mich, wo wir gerade dann auch noch bei Chips sind, habe ich noch eine nette Mail reinbekommen von Funny Frisch, die jetzt gerade wieder irgendeine neue Sorte an den Start bringen wollen. Und ich versuche seit etlichen Jahren schon Chips-Tester zu werden. Zumindest einmal. Die absolut schrecklichste Sorte, die mit dabei ist, also die anderen Sachen sind alle ganz cool, ist Spiegelei. Das kapiere ich
nicht. Ach, die Leute sollen sich einfach mal ficken gehen mit ihren komischen Sorten. Also, nee, ich nicht.
Aber Spiegelei, Alter.
Können die sich nicht einfach mal löschen?
Also ich verstehe das nur im Hinblick auf...
Also ich sehe es gerade, ja, Subway, Teriyaki und KFC.
Ja. Ja, kann man beide machen. Das eine sind die Subway, die Teriyaki-Dinger sind Riffelchips, die anderen sind normale Chips. So, das sind, ist beides ganz gut. Die KFC-Chips haben zwar nur bedingt auch irgendwas mit KFC zu tun, aber sie sind so ganz lecker. So, komplett vom Thema abgekommen.
Ja.
Es ging eigentlich um den Buchstaben B. Ja, weiß ich nicht. Leute, ihr macht doch einfach komische Sachen während der Pandemie. Man merkt es den Leuten auch an. Wenn du irgendwie bei Twitch irgendwie Sachen... Bei Twitch, jetzt ziehe ich schon wieder so einen ganz komischen Kreis. Da habe ich die Tage noch was gesehen. Chris, das muss ich dir erzählen. Die 257ers streamen ja auch regelmäßig.
Ja.
Auf Twitch. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Vorgestern Abend, so irgendwie um 12, 1 Uhr, bin ich ja noch irgendwie durchgeswitcht und gesehen, ja, die 257ers streamen so, hab mal draufgeschaltet. Alter, was ich da gesehen habe, das war auch, hui, das war auch anders unangenehm. Schniesen war jetzt offenbar eine Freundin, die auch mit im Stream war. Er rotzenvoll, der war wirklich jenseits von Gut und Böse. Und dann hat sich da vor der Kamera ein Beziehungsdrama abgespielt. Chris, das war das Unangenehmste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Wow. Er war die ganze Zeit so mega touchy. Sie war die ganze Zeit so, lass mal jetzt die Finger von mir und erzähl mal nicht so wahnsinnig viel Scheiße. Und dann haben sie irgendwie über Alternativen von Tampons gesprochen. Alter, das... Oh.
Wie heißt denn der Kanal, weißt du das?
Der 257ers.
Finde ich nix.
Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, sag ich nachher nochmal Bescheid.
Ja, Konsolenmutanten meinst du?
Konsolenmutanten, genau.
Videos, Alter, weißt du, wann das war?
Vorgestern, meine ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das hochgeladen
haben. Ja, aber die haben halt das die VODs noch drin, deswegen frage ich gerade.
Das war sehr, sehr unangenehm. Wie viel Franken? Ja, obwohl. Kommen wir nachher einfach noch zu. Aber was wir nachher noch ausführlich besprechen werden. Aber da wäre mir da tatsächlich auch fast was Schlimmes passiert. Weil Schniesen machte dann Zeug und bla. Ich habe mir das irgendwie eine Stunde angeguckt, weil es auch wirklich einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor hatte. Auch wenn es einfach nur pures Fremdschämen war. Da hat sich dann gedacht, ja komm,
die
wir
raiden jetzt. Die fummeln sich hier aber auch die ganze Zeit gegenseitig. Aus die drücken ja, auch irgendwie am Auge rum. Und
Chris, das ist einfach fürchterlich, was da passiert. Dann kommt er ganz zum Schluss auf die Idee, komm, wir raiden jetzt noch jemanden. Dann guckt er bei Krogi von den Rocket Beans rein, der gerade irgendwie Resident Evil 8 spielt. Dachte ich mir, okay, guckst du da noch ein bisschen zu, gehst aber erstmal eine rauchen. Bin dann eine rauchen gegangen und sagen wir mal so, ich hatte dieses Spiel da schon zur Hälfte durch. Mehr als die Hälfte. Geh rauchen, komm wieder hoch, ist ein anderer Streamer an, der gerade mitten im Ende drin hängt und ich war so, wo ist die Fernbedienung? Wo ist die Fernbedienung? Ja, wow. Ich bin Gott sei Dank nicht gespoilert worden, weil ich sofort gecheckt habe, was das für ein Spiel ist und Entschuldigung.
Das war eh so ein Trend das ganze Wochenende über, dass einfach die ganzen kleinen 12-jährigen Hurensöhne überall in allen Streams das Ende reingespottet haben.
Ja. Wow. Ja. Aber zu diesem Spiel kommen wir nachher noch. Ausführlicher. So. Wie viele Fragen haben wir noch?
Also jetzt kommt die siebte.
Okay. Ja, wow.
Ja, du bist immer... Also wir kommen irgendwie von Buchstaben B auf komische Raids und Leute, die sich in Twitch-Stream befummeln. Aber ist
ja
egal.
Ja, das sind alles wichtige Sachen.
Total. Richtig. Ja. Wichtig ja. Und richtig. Ja, ja.
Ey, guck mal, wir haben jetzt schon Chipsorten empfohlen.
Chipsorten empfohlen.
Ja, wir wissen, dass Eiskonfekt nicht schmeckt, dass Schniesen sich daneben benommen hat. Das ist alles wichtig.
Ja, für dich. Weil Eiskonfekt ist nämlich pure Liebe.
Ja, ich glaube...
Jeder, der was anderes sagt, ist eh ein schlechter Mensch. Das wissen wir auch.
Ich gucke einfach mal... Weißt du, was ich einfach mal mache? Ich weiß noch nicht, ob ich das privat mache oder ob ich davon ein Video unseren HörerInnen zukommen lasse. Ob ich mich nicht einfach sehr wütend und traurig mit einer Tüte Eiskonfekt vor Midsommar setzen soll.
Wenn du in einem Hot Tub sitzt und das streamst du dann auf Twitch?
Nein.
Schade.
Nein. In Marias Geburtstagsgeschenk von dir. Das wäre gut. In diesem Pool. In diesem sehr kleinen Pool. Das wäre super. Das wäre großartig. Aber weiß ich noch nicht. Aber die Idee wäre gut. Ich glaube, das wäre einer der unglücklichsten Momente meines Lebens. In einem zu kleinen Pool mit Eiskonfekt. Midsommar gucken. Bei 40 Grad oder sowas. Also muss auch noch temperaturmäßig so richtig unangenehm sein. So, weiter geht's.
Ja, minus 40 Grad.
Ja, das geht.
Nackt.
Minus 40. Ja,
ja minus 40. Du sitzt im Pool, du musst da passend gekleidet sein.
Minus 40 Grad.
Und dann versuchst du mal die Flüssigkeit dabei zu verdampfen. Also zum Schmelzen, ja. Zum Ziehen zu bringen, zum Schmelzen zu
weiter. Ja.
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 So, hallo, ich habe einen Vaporizer und wenn ich meine Nase zuhalte und meinen Mund schließe und dann Druck mit meiner Lunge erzeuge, dann kommt der Dampf aus meinem linken Auge. Das gleiche geht auch mit dem rechten. Soll ich den Dampf aus dem Auge lassen oder soll ich das lieber sein lassen?
Call Bullshit. Das ist Quatsch. Es ist anatomisch einfach nicht möglich.
Doch.
Ich habe noch nie
Also kommt nicht aus dem Auge, aber dein Nasenkanal ist ja mit den Tränendrüsen verbunden.
Ja, aber...
Das war doch mal sogar bei Wetten, dass, wo der Typ die Milch durch die Nase ausgesaugt hat und dann quasi durch seine Tränendrüse die Kerzen ausgespritzt hat. Kann ich mich noch 100% dran erinnern.
Ja. Normale Menschen können das normalerweise nicht. Ich würde, glaube ich, es auch nicht empfehlen, das zu Hause auszuprobieren. Ob das geht.
Ja, vielleicht war ja vorher Koks an, da ist eh schon alles ein bisschen größer und weggefressen, wer weiß das schon.
Ja, hast du irgendwann so ganz schöne, angeschimmelte, nekrotische Augäpfel. Geil. Weil es dann auch die Augäpfel weggefressen hat, weil die Nasenscheide, aber nee, es ist Quatsch, mach das nicht. Mach das einfach nicht. Es ist dafür nicht vorgesehen. Aber es ist sowieso. Der menschliche Körper und Menschen, was sie mit ihrem Körper, machen viele Sachen, die dafür nicht vorgesehen sind.
Ja, andere Geschichte. Der Körper ist ein Tempel, ne?
Ja. Bei vielen Menschen manchmal auch nicht, sondern irgendwie, was können wir heute kaputt machen? Oh, das sieht interessant aus. Machen wir was ganz anderes damit.
Ja. Jetzt eine schöne Penisspaltung.
Ja. Nein.
Apropos Penis. Hey, ich kann beim Sex öfter mal was trinken und was wird das Mädchen sagen, wenn ich immer ein paar Schluck trinke? Hat da jemand schon Erfahrungen, wie die das sind? Bisher habe ich es immer unterdrückt oder habe deshalb abgebrochen aus irgendeinem Grund, zum Beispiel mir ist es schwindelig, keine Lust mehr und so weiter. Trinken tue ich Cola, Wasser oder auch Teesorten?
Ja. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ja. Ich würde mal zum Arzt gehen. Einfach mal auch abchecken, warum du es nicht schaffst, beim Sex nichts zu trinken. Das ist so, wow. Ja.
Die 30 Sekunden würde er mal schaffen, oder?
Nee, auch währenddessen muss er trinken. Oder er hat deswegen einfach abgebrochen. Nee, geht gerade nicht. Ich muss kurz was trinken. Und dann hast du 3-4 Minuten. Sorry.
Ich hätte aber tatsächlich schon einen Lösungsansatz.
Du hast so einen Bierhelm auf dem Kopf.
Nee. Ein Bierhelm würde ja, je nachdem die Position, wäre das ja unpraktisch. Aber ja. Das gibt doch für Sportler diese Trinkrucksäcke.
Ja, das geht. Ja, das geht auch. Das geht auch. Wenn er wirklich so sehr darunter leidet.
Stimmt. Ja, Hydrierung ist wichtig.
Das sieht aus wie so ein nackter Fallschirmspringer. Wow. Ja, es gibt komische Menschen. Ich muss unbedingt trinken beim Sex. Ja, ich muss gerade auch nochmal was trinken. Das gerne die nächste Frage vorlesen.
Okay, dann lese ich vor. Also ich lese das übrigens immer so genauso vor, wie es auch da steht. Also auch mit den ganzen Schreibfehlern so. Rein theoretisch, wenn man in einem 100 Kilometer vom Wohnort in einem Swingerclub einen Bekannten mit Ehefrau trifft und diese einen erkennt hat und sich merklich schämt und aus dem Weg geht, wie soll man sich verhalten, wenn man ihn wieder mal trifft? Nichts anmerken lassen oder ihn drauf ansprechen?
Er hat sich die Frage ja selber schon beantwortet. Das finde ich auch wahnsinnig interessant. Er hat sich die Frage in seiner Frage selber beantwortet und ist aber zu blöd dazu. Weil er hat ja schon gesagt, dass es eine unangenehme Situation war.
Ja, für den Mann, aber vielleicht hat er, ja.
Ja, aber wenn es jemand
da steht nichts von der Ehefrau.
Naja, aber wenn du merkst, dass es den anderen unangenehm ist, dann
ja, er muss ja mit seinem Bekannten nicht bumsen, weil vielleicht nur die Ehefrau von seinem Bekannten bumsen. Weil das ja, ist das ja nicht so unangenehm.
Scheint ja generell eine unangenehme.
Boah, vielleicht sollte ihn beim nächsten Mal einfach mal einen Trinkrucksack als Geschenk mitbringen und hat sich die ganze Situation erledigt.
Ja, eben. Einfach mal auch voll mit Schnaps machen, dann.
Dann hat sich's eh erledigt, ja.
Dann hat sich's eh erledigt. Dann ist doch einfach gut, dann kann sich auch keiner mehr an irgendwas erinnern. Das ist es
nämlich. Einfach mal so einen guten Liter Doppelkorn da reinpumpen. Ja. Den günstigen für 3 Euro vom Netto.
Wo du nach dem Verzehr auch direkt blind wirst. Nee, das ist auch einfach gut für den Typen, der beim Sex immer was trinken muss. Einfach diesen Doppelkorn da rein. Dann hast du auch keinen Durst mehr, weil dann kriegst du auch nichts mehr mit. Das ist super. Hat sich alles von alleine erledigt. Und dann brauchst du zwischendurch auch einfach nicht aufhören, weil du wirst einfach ohnmächtig. Und so würde ich denen das auch empfehlen. Dann gibt es gar keine unangenehme Situation mehr, weil die weiß es auch einfach nicht mehr. Weil der Filmriss bei so 3 Euro Doppelkorn ist auch einfach gigantisch. Vielleicht spreche ich da aus eigener Erfahrung. Vielleicht war ich auch mal jünger und noch dümmer als jetzt. Und hab da auch mal so mit 16, 17 ein bisschen mit günstigem Korn rumexperimentiert. Weil man sich gedacht hat, ach, viel Bier ist ja viel zu teuer und macht ja auch viel zu viel Müll. Also entweder hast du Dosen oder Glasflaschen. Kauf doch einfach nur eine Glasflasche und Cola und das scheppert genauso. Ja. Macht es halt. Ist sowieso nicht, aber nee. Korn ist der Teufel. Trinke ich seitdem auch nicht mehr.
Hast du so ein schöner Farco?
Ja, stimmt. Das ist auch das letzte Mal tatsächlich, seitdem ich Korn getrunken. Davor habe ich auch jahrelang kein Korn getrunken. Und seitdem habe ich auch kein Korn mehr getrunken.
Also zur Not, wenn wirklich alle Stricke reißen und man nichts anderes hat. Also so ein Korn-Eistee geht auch noch. Aber so Leute, die Korn-Cola trinken, das kann ich nicht. Also auch so Wodka-Cola oder so. Also das ist einfach, nee.
Ja, man hat als Jugendlicher viele schlimme Sachen gemacht. Und never forget Blutorangen, roter Blutorangen-Wodka. Ach, ganz was Feines. Ich glaube, da müsste ich die Flasche nur im Regal stehen sehen, da würde ich schon anfangen zu kotzen.
Wir haben uns früher für die Berufsschule immer den billigen O-Saft aus dem Aldi geholt und dann so einen halben Liter rausgetrunken und damit Wodka aufgefüllt für die Berufsschule.
Ah, für die Berufsschule. Für die Berufsschule, Alter. Ja, kann man auch machen. Ah, bei roter Blutorangen. Den konntest du damals auch noch an jedem Kiosk irgendwie kaufen. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Wie gesagt, da könntest du jetzt, glaube ich, original irgendwo eine Flasche aufmachen. Ich glaube, ich würde instant anfangen zu kotzen. Also, Behrensen Apfel.
Also ein Apfelkorn habe ich auch schon Jahre nicht mehr getrunken. Ich glaube, davon würde ich auch aber vom Gericht, vom Geruch direkt einfach so.
Ja, auch ganz übel. Ganz, ganz übel. Ja, weiter geht's.
Okay, weiter geht's. Endlich sind die China-Samen angekommen. Könnt ihr mir genauer sagen, wie ich sie anwende? Wie viel Licht, wie viel Wasser und so weiter? Danke für eure Antworten im Voraus. Hashtag Aquarium, Hashtag Aquaristik, Hashtag Aquascaping.
Ja, hat sich jemand China-Samen gekauft? Also, was will man denn mit Chia-Samen im Aquarium? Verstehe ich nicht.
Ich weiß auch nicht, was die Chia-Samen mit Aquascaping zu tun haben.
Ja.
Das ist halt, naja.
Wachsen da kleine Urzeitkrebspflanzen raus? Oder
ich weiß, vielleicht hast du die aus einer Übshälfte. Ich habe doch keine Ahnung, Alter.
Ja, stecke ich in Aquaristik, stecke ich überhaupt nicht drin. So, da habe ich gar keine Aktien drin. Aber weiß ich nicht, was sie sich da gedacht hat. Ich kann doch nicht mal mutmaßen. Weil, außer dass du das, also ich, wenn du jetzt so eine große Menge in ein Aquarium reinkippst, würde ich einfach vermuten, das schleimt dir alles voll, quillt auf, ja, und dann passiert da gar nichts mit. Und ich glaube, das ist auch nicht gut, wenn du das an Fische verfütterst. Aber da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus.
Ja, warum soll das schlecht sein, wenn man das an Fische verfüttert? Ich meine, die fressen ja auch Froschleich, das hat ja die gleiche Konsistenz.
Ja, das stimmt. Wo Chiasamen ein bisschen feinglipschiger sind. Aber ja, das kann natürlich sein. Ich weiß, wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus, aber ich wüsste nicht, warum man Chiasamen an Fische verfüttern sollte. So, nächste Frage.
Ja, also wir bleiben bei der Aquabewässerungskultur, Agrarlandschaft, Dings. Darf man sein eigenes Auto in einen eigenen künstlich gebauten See reinschieben?
Boah. Also in vielen anderen Ländern der Welt würde ich einfach bedenkenlos Ja sagen. Weil was spricht dagegen? Wenn du ein Grundstück hast, dir einen eigenen See machst und wenn du einfach dein Auto da reinschieben willst, kannst du ja machen. Hier in Deutschland sicherlich nicht. Weil auf deinem eigenen Grundstück darfst du sowieso nichts machen, ohne dass es vorher irgendwie abgenommen worden ist. Und dann dein Auto einfach da reinzuschieben, ich glaube nicht. Weil da sind noch so viele umweltschädliche Sachen drin. Und selbst wenn da alles raus wäre an Öl und Benzin und Zeug und Elektroteilen und was weiß ich nicht, wenn du es ins Wasser schieben würdest, wird es irgendwann anfangen zu rosten. Rost im Wasser ist auch nicht besonders gut. Also hier in Deutschland nicht. Mal davon abgesehen, wo ist der Sinn dahinter, dein Auto in See zu schieben, wenn du...
Ich finde es aber gut, dass er explizit reinschieben schreibt und nicht, dass es reinfahren will.
Ja. Sei denn, also du bist irgendwie ein verrückter Serienmörder oder sowas und willst einfach schlecht Beweise entsorgen. Ich weiß es auch nicht.
Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Bei mir sowieso nicht.
Okay, vorletzte. Ich habe einen in der Klasse, der immer mit den Füßen rumspielt und einem die Füße in das Gesicht hält. Was ist mit ihm los? Wieso macht er seine Füße in das Gesicht von anderen?
Ui. Ja, auch schwierig. Also bei mir in der Klasse, also zumindest mit mir wäre das nicht passiert. Ich glaube, es hätte er einmal gemacht und dann halt auch nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Vor allem muss man sich das halt auch mal vorstellen, so je nachdem, welche Altersklasse das ist, so Füße in der Pubertät, also die riechen ja manchmal sowieso schon nicht so besonders gut, je nachdem, wie man veranlagt ist, so, aber Füße in der Pubertät sind nochmal besonders schlimm. Warum macht man sowas? Einfach um Leute zu nerven. Aber da sind auch, Schule ist auch was nervige Sachen angeht, was Mitschüler sich alles schon so ausgedacht haben. Wir hatten mal einen in der Klasse, das habe ich auch nicht verstanden. Da hat er auch irgendwann den Anschiss seines Lebens bekommen. Der hat regelmäßig den Aufschnitt von seinem Brot genommen, egal ob es Wurst oder Käse war, und hat andere Leute damit beworfen. Aber nicht so einmal oder so, sondern immer.
Ja, da hat sich das bestimmt bei uns damals im McDonald's abgeguckt, von den ganzen Deppen, die Gurken gegen die Scheiben geworfen haben und so.
Ja, aber immer. So, das war dann nachher nur noch das trockene Brötchen. Das hat er dann noch gegessen. Er hat immer den Aufschnitt durch die Gegend geschmissen. Ja. Einfach nur, aber einfach nur, um Leute abzufacken.
Ja, war ein Arschloch.
Das ist einfach von der Seite einfach so, zack, paf, mal eine Scheibe Käse oder so hängen gehabt. Aber Füße, nee. Hä? Nee. Füße sind sowieso schon nicht so toll. Also eigentlich gar nicht. Zweckdienlich. Aber sonst auch nix. So, bitte. The last one.
Okay, die letzte. Welche unterschiedlichen Merkmale gibt es aus christlicher Perspektive zwischen heiligen Geistern und anderen Gespenstern?
Heilige Geister und andere Gespenster. Wäre eine gute Fortsetzung für die Bibel. Die Bibel Teil 2. Heilige Geister und andere Gespenster. Oder sie sollten das Wahlprogramm der CDU so nennen. Weiß ich nicht. Ich bin christlich nicht besonders gut bewandert. Ich bin zwar in den christlichen Kindergarten gegangen, ich habe auch danach.
Ich finde aber, das Parteiprogramm der CDU sollte heißen Parteileichen und andere Gespenster.
Ja. Aber, oh nee, Christa, da machen wir ein viel zu großes Fass auf. Was da auch wieder alle. Hey.
Ja, aber wenn nicht wir, wer dann?
Ja, dass sie Mr. Burns wieder dazu geholt haben, ist auch. Da muss doch irgendwo mal einer von außen stehen, der sagt, der einfach sagt: Freunde, ich finde, das ist keine gute Idee, was ihr da macht. Macht es dann, bitte nicht.
Dann kommen die anderen mit den Dollarzeichen in die Augen und dann ist es vorbei.
Ja, aber Friedrich Merz bringt da keine Dollarzeichen, bringt da keine Dollars mit rein. Also, ich weiß ja nicht, was Mann, ey. Es nimmt wirklich Trumpsche Ausmaße an, was da im Moment in der CDU passiert. Die kann niemand mehr ernst nehmen. Ich finde es ganz schlimm, dass die sich da wirklich gerade so dermaßen selber zerstören. Ich habe so ein bisschen Schiss davor, was passiert, wenn die wirklich so richtig, richtig abgewatscht werden während, bei der Wahl. Weil die haben ja im Moment wirklich so Tendenzen, ich will halt irgendwie nicht, dass sie so weit in den Keller rutschen, dass sie sich denken, ach du, weißt du was, wir machen uns einfach jetzt mal ein bisschen größer, wir haben jetzt richtig einen wegbekommen, wir haben jetzt irgendwie noch so 10%, dann haken wir uns doch mal mit der AfD zusammen und dann machen wir mal, nee, da hätte ich gar keinen Bock drauf, so gar nicht. Aber manchmal, wenn man sich so umguckt, sieht es, also ich will der CDU, also es gibt bestimmt auch viele Politiker, die da nicht so sind, aber was da, wie kommt der Maaßen jetzt da auch wieder, das, ach, Heiland der Welt, was machen die da alle, weiß ich nicht, wir werden sehen, find's halt, aber im Moment irgendwie so ein bisschen kritisch, dass du irgendwie zwischen, du hast sehr viele Extreme im Moment, ich glaube, das wird man bei der Wahl halt auch irgendwie sehen. Du hast im Moment auch links und rechts. Dazwischen gibt es eigentlich wirklich ja nichts.
Ja, du kannst die halt aber auch alle nicht ernst nehmen. Du kannst die SPD nicht ernst nehmen, du kannst die CDU nicht ernst nehmen, die CSU auch nicht, FDP schon mal gar nicht. Aber das haben wir gleich beim letzten Mal auch schon gesagt.
Die FDP, Alter. Die FDP. Ja, nee.
Ich fand es sehr interessant. Ich weiß gar nicht, welcher Landkreis das war. Da hat die NPD ihren Sitz aufgegeben und jetzt stellt keinen Kandidaten mehr zur Wahl, weil sie gesagt haben, das komplette Wahlprogramm in uns im Landkreis ist einfach deckungsgleich mit der AfD. Die sind quasi genauso rechts wie wir, da brauchen wir gar keinen erstmal auftreten.
Ja. Ja. So super. Aber die sind doch nicht rechts.
Nö, nö.
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 Nö. Sagen sie doch immer auch selber, immer wieder. Dass die wirklich die Scheiße, die da verzapfen, wirklich, wirklich selber glauben, dass es. Ja, egal. Jetzt krieg ich schlechte Laune.
Ja, was ist jetzt mit den Heiligen Geistern?
Weiß ich nicht. Andere Heilige Geister. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich fände das ganz gut, wenn man das Parteiprogramm der CDU so nennen könnte.
Ja, aber wie unterscheidet man denn sich die jetzt? Was gibt's denn da für Merkmale zwischen Heiligen Geistern und anderen Gespenstern?
Da weiß ich nicht. Das ist eine Perspektivensache. Also wenn ich, das ist auch eine Auslegungssache, wenn ich möchte, dass der Heilige Geist aussieht wie Huibu, das Schlossgespenst, dann kann ich das ja bei unserer Religionsfreiheit auch so ausleben.
Aber ist er dann per Definition kein Heiliger Geist mehr, sondern ein Poltergeist?
Weiß ich nicht. Auch ein Poltergeist kann heilig sein.
Ja, wie stellst du das dann fest?
Da weiß ich nicht. Ich glaube, die Kirche hat noch keinen Poltergeist heilig gesprochen.
Der poltert nur positiv.
Ja.
Der macht nichts kaputt, der repariert es ja.
Heilig. Du hörst die ganze Zeit immer so in der Nacht so, und also wenn er dich erschrecken will, die ganze Zeit immer so, Halleluja. Ja. Ja, was weiß ich? Keine Ahnung. Oder sind Poltergeist und schmeißt er dich irgendwie mit Weihrauch in der Nacht oder so? Ich, keine Ahnung.
Ja, der tauft dich heimlich nachts.
Ja. Andere sagen, es ist Waterboarding. Nein, nein. Du wurdest getauft. Ja, schwierig. Religion bei mir ist das. Also, kein rotes Tuch. Ich habe mich also mein Leben lang auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Es war nie. Bei euch ist das was anderes. Also, bei euch muss man sich ja auch irgendwie. Man wird ja quasi dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie nie auf die Idee gekommen sind und gesagt haben: So, der Junge wird getauft, der muss hier Religion komplett durchziehen. Nee, muss ich alles nicht. In der Schule war schon genug. Jeder, der es machen will, alles gut. Bei mir hat sich das irgendwie. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal ein religiöser Mensch. Glaube ich zwar nicht dran. Kann ja sein. Nee, im Moment nicht. So. Und jetzt nochmal guten Anschlusspunkt. Also erstmal danke, Chris, dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast, um das zu recherchieren. Ich werde mir größte Mühe geben. Da muss ich jetzt tief graben bei Gute Frage, dass ich da gute Fragen rauskriege. Aber das kriege ich schon hin. Also wie gesagt, erstmal danke dafür, dass du die vorbereitet hast. Ich werde zur nächsten Folge oder zur übernächsten, keine Ahnung, zur nächsten dann auch mal wieder ein paar Fragen raussuchen. Aber jetzt den Übergang zu einem Videospiel zu kriegen, was wir uns am Wochenende reinraketet haben. Weil ich war sehr heiß darauf. Das war das nächste große Ding nach Cyberpunk für mich. Ich wollte die Hoffnung gar nicht aufgeben, dass wirklich in nächster Zeit auch wieder gute Horrorspiele, ich meine gute Videospiele kommen. Die Rede ist natürlich von Resident Evil 8 oder auch Resident Evil Village. Das ist jetzt am Freitag erschienen, letzte Woche. Direkt morgens früh bei Steam hier, zack, direkt Abfahrt. Gekauft. Dann hatte ich Frühdienst, hab's mir runtergeladen und hab dann auch direkt losgelegt. Und jetzt sind wir am Wochenende beide in Genuss dieses Spiels gekommen. Wollen wir allgemein drüber reden? Wollen wir chronologisch darüber reden? Wie wollen wir es machen? Wollen wir jetzt überhaupt schon darüber reden?
Wir können ja gerne darüber reden. Also ich habe damit kein Problem. Jeder, der rumweint, dass es gespoilert ist, und fickt euch ihn halt einfach nicht zu.
Ja, also wir reden da jetzt einfach direkt komplett drüber. So. Weil alles andere macht auch keinen Sinn. Also wie gesagt, schaut rein. Also ja, nee, da überhaupt, jetzt überhaupt ist ein gutes Spiel. So, wer was anderes, guckt euch Let's Plays an, was weiß ich nicht, wenn ihr mal reinschauen wollt. Ansonsten spielt es einfach, und alle Leute, die jetzt unsere ungefilterte Meinung hören wollen, hört zu, der Rest schaltet dann ab. Hier, Resident Evil 8. Es fängt auch erstmal schon mal sehr, sehr merkwürdig an. Das, also direkt am Anfang war schon so der erste Moment so, hä? Habe ich irgendwas
verpasst? Das hat mich sehr erinnert an den Harry Potter Film, wo Hermine das Buch vorliest und sie die Geschichte von den drei Brüdern hören.
Ja, es ist quasi der exakt selbe Stil. Exakt derselbe Stil. Also man kriegt am Anfang man sieht ein Märchenbuch, das wird aufgeschlagen, Mutter und Tochter laufen irgendwie durch den Wald, und die Tochter kriegt von verschiedenen Kreaturen irgendwelche Sachen geschenkt, bla 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 blub. Ist eine Gruselgeschichte, dann wird das Buch zugeklappt und wir sind in Europa 2021, ich glaube im Februar oder so, und Resident Evil 8 knüpft ein paar Jahre, ich glaube der siebte Teil war 2017, ein paar Jahre nach den Geschehnissen von 7 an. Mia und Ethan Winters haben mittlerweile eine kleine Tochter namens Rose.
Rosemary.
Und frönen in dem Familienleben. Man kann sich am Anfang irgendwie das Haus angucken. Ich fand das atmosphärisch auch ganz gut gemacht. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, waren die Teppiche in der Küche vor der Arbeitszeile. Aber na gut. Muss ich auch nicht verstehen. So, du bringst sie zu Bett, gehst wieder runter, unterhältst dich mit deiner Frau und dann ist auch direkt Wurstsalat, weil die gute Mia einfach einmal so kurz angepinkt wird und du denkst dir so, das könnte ein Schuss gewesen sein, siehst ein bisschen Blut und dann wird sie einfach zerfetzt von Kugeln. Und dann betritt Chris Redfield die Bühne, der Mia erschießt, dir als Hauptfigur die Tochter wegnimmt und du dann einige Zeit später in einem Auto wach wirst, was offensichtlich umgefallen ist, im Schnee, du hast keine Ahnung, wo du bist, läufst da ein bisschen rum und kommst dann über eine Lichtung und siehst ein riesengroßes Schloss mit einem Dorf darunter und
vorher haben sie es auch so ein bisschen gemacht wie im Sima, wo man quasi an dem Haus ankommt. Man läuft dann quasi so ein bisschen seinen Sandbox-Weg lang, so seinen vorgegebenen Pfad. Und das ist ähnlich wie in Siebener, da hängt halt so ein paar so tote, abgehackte Krähen von den Bäumen runter. Man sieht so in der Ferne vor was wegrennen. Also alles so ziemlich ähnlich wie im Siebener der Anfang, fand ich.
Ja, und dann sieht man das Gebiet, was so ein bisschen was, finde ich, von Anor Londo, doch, schon. Also es erinnert zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen an Bloodborne. Finde ich. Ist aber dann. Doch. Ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht alles durcheinander. Es hat auf jeden Fall sehr viel Blatt, also von den Gebäuden und so sehr viel Bloodborne-Ästhetik, finde ich. Zumindest von weitem. Jo, und dann läuft man in dieses Dorf rein. Ja, dann geht die Geschichte quasi eigentlich los. Man erfährt, dass die Dorfbewohner gar nicht so glücklich sind, weil sie wohl von Monstern angegriffen werden. Dann begegnet man, glaube ich, auch schon den ersten Werwölfen. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Ich glaube, wir brauchen die Geschichte auch nicht komplett nachzuerzählen, oder? Aber man könnte zumindest dann nachher, also du wirst etwas später nochmal gefangen genommen von...
Ja, man sieht halt, man kriegt halt noch kurz einen Abriss von der Hexe, die einem was erzählt von seiner Tochter, dass er die, dass die finden muss.
Ach so, ja. Ja.
Die mal komische Symbole in den Schnee.
Ja.
Man bekommt mit, dass wenn du gebissen wirst, dass die Leute sich verwandeln in eben diese Monster.
Ja, stimmt. Der Opa.
Ja, und dann versucht man quasi in das Schloss reinzukommen, weil die Hexe ansagt, dass die Tochter da ist. Und dann versucht man eben in dieses Schloss einzubrechen und seine Tochter wieder zu holen.
Und das dürfte jedem, der in den letzten paar Wochen irgendwie im Internet unterwegs gewesen sein, ein Begriff sein, was da für Kreaturen drin hausen, nämlich die Lady Dimitrescu mit ihren drei Töchtern. Eins vorweg, hast du auf Deutsch oder auf Englisch gespielt?
Ich habe auf Deutsch gespielt.
Oh Gott. Ich habe die Demo auf Deutsch gespielt. Also die deutsche Synchronisation ist absolut grauenhaft.
Fand ich halt echt nicht.
Also Ethan finde ich, da war ich schon raus.
Ja, Ethan ist der Einzige, der ab und zu mal nervt, aber der Rest hat mich für überhaupt nicht gestört.
Ja, und er hat auch einfach eine andere Synchronstimme als im ersten Teil. Das habe ich nicht kapiert, das hat mich direkt wütend gemacht. Ich habe direkt auf Englisch geschaltet.
Ja, das hat mich jetzt nicht so gestört.
Ja, Schloss. Brauchen wir jetzt auch nicht jedes einzelne Gameplay-Element irgendwie zu nehmen.
Ja, Lady Dimitrescu und die drei Töchter, Bella, Cassandra und
Daniela oder so. Genau. Ja. Schloss, fand ich, hat wahnsinnig Bock gemacht. Fand ich richtig, richtig gut. Man kannte zwar natürlich schon ein paar Sachen aus der Demo.
Von der kompletten Spielmechanik kann man es vergleichen wie Resident Evil 2 in der Polizeistation.
Das Gameplay ist generell
auch... Du rennst halt rum, suchst die Teile, währenddessen die Lady Dimitrescu das ganze das Schloss patrouilliert und versucht halt dich zu catchen. Also ist halt sehr, sehr stark wie die Polizeistation eigentlich.
Ja. Allerdings muss ich sagen, ich hätte sie mir also sowohl die Schwestern als auch die Lady etwas aggressiver gewünscht. Also gerade die Lady hätte ich mir etwas aggressiver gewünscht.
Ja, aber
also,
das ist so ein Problem, das habe ich mit dem ganzen Spiel, das werde ich auch zum Schluss nochmal so sagen.
Ja, also generell fand ich den Part wahnsinnig atmosphärisch, wahnsinnig gut gemacht, das ist ein wahnsinnig gutes also in dem ganzen Spiel ist ein wahnsinnig gutes Backtracking drin. Also viel Metroidvania-Sachen quasi. Weil dieses Dorf, wo man am Anfang ist, ist quasi so dein Hub. Du kommst immer wieder dahin zurück und kannst immer wieder neue Sachen entdecken und aufmachen und Sachen. Stunden später kommst du nochmal wieder und findest irgendwie nochmal neue Sachen. Nee, ich fand das mit diesen kleinen Mini-Boss-Kämpfen gegen die Schwestern quasi echt nicht verkehrt. Das war ganz gut gemacht. Ich fand den Endboss-Fight mit ihr auch sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, also das war alles sehr, sehr stimmig gemacht, fand ich. Das, was man dem Spiel, aber auch dem ganzen Spiel irgendwie ankreiden muss, ist, dass die Story wirklich ziemlich dünn ist. Das finde ich irgendwie sehr, sehr schade, weil ich hätte irgendwie mehr Hintergründe gehabt, wie zum Beispiel die Lady zustande gekommen ist, wie das mit den Töchtern zustande gekommen ist. Das wird halt, das wird erklärt.
Man kann das, aber du kannst das nochmal nachlesen, ne?
Ja,
die,
ja.
Die Geschichte zu denen kannst du ja, wenn du mit die Mission am Ende spielst mit Chris, findet er ja die Bücher von denen, hast du das gesehen?
Nee. Ah, doch, doch, klar, natürlich, ja, ganz zum Schluss. Mhm. Ja, doch, klar, das kann man nach. Ja, aber es ist ein bisschen dürftig, finde ich. Es ist ein bisschen blass auserzählt. Es hätte ein bisschen mehr Fleisch vertragen können, weil gerade die sind alle wahnsinnig gut gemacht, also ein bisschen mehr Backstory wäre ganz schön gewesen. Weil bei der Lady und den Töchtern geht's noch, da ist es noch einigermaßen in Ordnung. Aber es gibt Figuren in dem Spiel, also ja, die sind halt fürs Gameplay und für die Stimmung da, aber ansonsten wirklich für Janisch.
Ich muss sagen, was sich für mich durch das komplette Spiel zieht, kann ich schon mal so sagen. Ich finde das unheimlich atmosphärisch. Wie das halt arbeitet mit Licht- und Schattendynamik und vor allem mit dem Sounddesign. Das baut sehr, sehr viel Atmosphäre auf und dann kommen auch sehr, sehr gute Gänsehautmomente auf. Aber das hat sehr, sehr wenige Schockmomente, finde ich, drin.
Ja, es ist bezeichnend dafür, dass ich den größten Schockmoment in dem Spiel nicht bei irgendeinem Zombie oder einem Werwolf oder was, was ich nicht hatte, sondern bei einem Hausschwein. Sondern bei einem Hausschwein. Da, Spoiler, also das habt ihr wahrscheinlich dann eh wieder vergessen, man kommt in dem Dorf einmal zwischendurch in irgendeinen Stall rein, wo ein schwarzes Schwein drin ist, was direkt so auf einen zuläuft und du rechnest halt nicht damit. Ich hab mir so in die Hose geschissen. Weil das war richtig gut gemacht. Da habe ich mich wirklich richtig erschrocken.
Ja, mal kurz zusammengezogen bin ich, als man in den Katakomben unterwegs ist und die Lady Dimitrescu ihr mal kurz nett über den Arm streichelt mit den Klingen.
Ja. Aber auch eine, ja.
Und das sind aber halt so die einzigen Momente, wo man halt mal so ein bisschen so ein Schockmoment irgendwie drin ist. Ja, also da gab es Sima noch wesentlich mehr, fand ich. Also.
Ja. Der Siebener war ja auch, der Siebener war auch wesentlich mehr Horrorspiel als der Achte. Aber wenn man unter der Prämisse irgendwie da dran geht, ich meine, das Spiel fängt als Märchengeschichte quasi an. Ne? Deswegen hat es ja dieses Intro da drin. Deswegen weiß ich nicht, dass die Leute sich darüber so aufregen, weil, ey, du kannst auch natürlich zum 20. Mal die gleiche Geschichte über Umbrella und Chris Redfield und was weiß ich nicht erzählen und immer wieder Zombies nehmen. Ja, wird aber auch irgendwann langweilig. Deswegen finde ich das schon ganz gut, wie sie es so gemacht haben vom Ansatz, dass sie wirklich jetzt mal was ganz anderes storytechnisch genommen haben. Gameplay-technisch natürlich nicht. Aber sie haben die Story auch mehr oder weniger vernünftig irgendwie fortgesetzt. Und wir sollen auch alle mal den Ball flach halten. So. Also wie gesagt, das Spiel sieht unfassbar gut aus. Es hört sich unfassbar gut an. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr einen Rechner zu Hause stehen habt, zockt bitte am PC mit Kopfhörern oder an der Konsole mit guten Kopfhörern, was ich ja.
Ich hab's aber tatsächlich, ich muss ja sagen, ich hab's die meiste Zeit über meine Nahfeldmonitore gespielt.
Ja, oder über gute Boxen, weil sich irgendwo an den Fernseher zu klemmen, auf leise am besten noch irgendwie, das wird dem Spiel überhaupt nicht gerecht.
Nee, also man muss das schon mit gutem Sound spielen, das baut so viel Atmosphäre auf.
Weil ich hab's ja, ich hab mir jetzt auch noch mal ein paar Streams dazu angeguckt. Da geht unfassbar viel verloren. Allein, was du an bestimmten Sachen einfach nicht hörst, wenn du es dir einfach so anguckst im Stream. Ja, wie hier. Was sagst du zu dem Endgegnerkampf, dem ersten? Weil das ist das Erste, wo ich sagen würde, ja, das lohnt sich da richtig drüber zu reden. Weil alles andere, wie die Gameplay-Mechanik, das hat man alles im Trailer gesehen. Oder wolltest du noch was mitnehmen? Aus dem Schloss?
Was man beim ersten Mal im Schloss sieht, was ganz nett ist, es gibt immer mal so kleine Kugelbahnen.
Ja.
Wo man quasi eine Kugel finden muss oder die später auch selber herstellen kann im Spiel. Und damit kann man dann quasi über die Tastatursteuerung, über halt Controllersteuerung, was man halt je nachdem, wie man halt spielt, kann man quasi eine 3D-Kugelbahn lenken und muss die Kugel in ein Ziel bringen und bekommt dann dafür Kristallschädel, die man dann beim Duke eintauschen kann gegen zu Münzen. Das fand ich ganz gut. Das hat Spaß gemacht. Ja, und ich finde man im Schloss das erste Mal.
Der Duke ist der Händler im Spiel. Die Mechanik haben sie komplett aus Resident Evil 4 übernommen. Sie machen auch noch eine schöne Anspielung drauf, dass die beiden sich sogar kennen. Die beiden Händler. Fand ich gut gemacht. Also das fand ich gut umgesetzt. Das ist auch tatsächlich die Figur, die irgendwie auch am meisten zur Story irgendwie, finde ich, beiträgt. Weil er jetzt, das ist schon das Absurde, dass der Händler im Spiel am meisten zur Story beiträgt.
Ja, das stimmt. Und was ich halt erst im Schloss gemerkt habe, dass es wieder Collectibles gibt und was die überhaupt sind, das habe ich erst im Schloss gecheckt.
Da muss ich nachher, das ist auch, wow. Ja, Collectibles gibt es nur eine Sache im Spiel, und zwar Holzziegen. Das habe ich aber in der Demo direkt mitbekommen, in diesem Altar, dass man die Lady damit verärgert, nicht die Lady, ja, Mutter Miranda verärgert, wenn man diese Holzziegen zerstört. Und dann habe ich sie natürlich sofort kaputt gemacht und dann war klar, dass es Collectibles sind.
Ich habe die Demo heute nicht gespielt. Gut.
Ich
habe das später halt noch irgendwann dann erst im Schluss gemerkt.
Die sind teilweise echt eklig versteckt. Ich komme danach immer zu einem zu, da habe ich gesagt, Freunde, also wenn du da keine Komplettlösung hast, dann kommst du da auch nicht drauf. Ich habe es durch Zufall wirklich gesehen. Aber wirklich durch Zufall.
Ja, manche sind halt auch außerhalb der Map irgendwo versteckt und so.
Ja, Wahnsinn. Also der erste Endboss-Fight wahnsinnig gut, aber auch alles in allem zu leicht.
Ja.
Weil ich glaube, ich habe jeden Endgegner First Try gelegt.
Ja.
Außer den letzten.
Nee, ich habe alle First Try. Alle.
Ne, den letzten, da bin ich einmal gestorben. Was sehr ärgerlich ist, aber.
Ich bin allgemein im Spiel nur ein einziges Mal gestorben, weil mein Spielcharakter die Leiter nicht gecheckt hat und ist einfach runtergefallen.
Ja, ich bin das erste Mal mehrmals gestorben, sogar direkt am Anfang. Weil du machst ja am Anfang, das finde ich auch ganz gut, wie sie es gemacht haben, weil du denkst, du wirst ja ganz am Anfang gefangen genommen von Heisenberg. Und dann kommst du zu Mutter Miranda und dann siehst du die vier Grafen da, also Lady Dimitrescu, Moreau, Heisenberg, die Puppe, vergesse ich immer, wie die heißt.
Beneviento.
Genau, so. Und die quatschen dann, was sie da mit Ethan machen dürfen, bla 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 bla. Und du denkst so, ja, ist ja jetzt klar, was passiert, so, Lady Dimitrescu ist die erste, die im Spiel vorkommt, kommst dahin, scheiße, kommst du nicht, kommst nämlich erstmal bei Heisenberg irgendwie an, dann hast du erstmal so einen Hindernislauf, den du absolvieren musst, und da bin ich am ersten Mal gestorben, weil es war eine ganz schöne Anspielung, finde ich irgendwie, also meine ich mir einzubilden auf The Evil Within, du hast da auch eine Szene drin, wo du von so häckselnden Klingen quasi wegläufst. Jetzt ist es in Resident Evil 8 so, dass du die häckselnden Klingen auf dich zulaufen hast und ich es am Anfang nicht gesehen habe, weil ich mich nicht so wirklich gut rumgedreht habe, dass da eine Einkerbung in der Wand ist, und bin ja erstmal ein, zwei Mal gestorben, dachte mir, hä, wie willst denn du da jetzt durchkommen? Hast ja gar keinen Platz. Dann habe ich das erst gesehen. Weil man kommt erst nach diesem Hindernislauf in das Schloss. Und dann geht's weiter zum Puppenhaus.
Quasi. Ja, wolltest du jetzt noch kurz über den Endboss-Fight irgendwie noch reden?
Achso, Endboss-Fight, ja, die Lady.
Also man muss sagen, die sind Vampire im Schloss, die Ladies. Sie und ihre Töchter.
Ja.
Und die mutiert dann zu einem, ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben? ein riesigen, großmäuliges Flügel-Gargoyle-Monster.
Und zufälligerweise hat man vorher noch... Und
sie guckt halt zum Rücken raus mit ganz vielen Tentakeln.
Ja, und zufälligerweise hat man vorher noch das Scharfschützengewehr bekommen. Ja, und Resident Evil bindet einem das ja auch immer auf die Nase, wenn du eine neue Waffe bekommen hast, dann benutze sie auch bitte in dem Fight. Weil sie läuft ja quasi die ganze Zeit hinterher, bis zu einem bestimmten Punkt, wo du sie weit genug verletzt hast, dann fliegt sie weg. Dann kannst du sie mit dem Scharfschützengewehr hitten, dann kommt sie wieder, das passiert 2-3 Mal und dann hast du sie auch. Das, was ich gut gemacht fand, war so, dass du dich nicht verstecken kannst, weil du dir denkst so, ach, hier ist so ein Steinturm oder hier ist so ein Durchgang, da kann ich mich ja jetzt drunter stellen, kommt das Monster nicht durch. Ja, scheiße, das Monster räumt nämlich einfach dann mal diesen kompletten Torbogen einfach mit ab.
Aber du brauchst dich ja nicht verstecken, weil du bist ja auf diese Balustrade ringsum um den Turm rum und du kannst einfach permanent die ganze Zeit immer nur im Kreis in den Turm rennen. Du kannst dich aber super gut kiten.
Ja, kannst du. Ich habe mich aber hab immer nur gedacht, so funktioniert das? Ja, nee, funktioniert nicht. Brams, das läuft da einfach durch. Ja, und dann hast du sie irgendwann tot. Ich weiß gar nicht. Und dann kriegt man auch wieder irgendwas, was man verkaufen kann.
Du, ja. Du stürzt dann quasi mit dem Dämonenwesen einmal komplett den Turm nach unten durch.
Ja.
Ja, du bekommst dann von den Bossen und Minibossen, die sterben, bekommst du ihre Form als Kristall quasi.
Ja, und die kann man dann beim Händler, beim Duke wieder verkaufen.
Genau. Ja, und dann findest du quasi beim Ausgang eine Viole, eine orange, eckige Viole. Und die nimmst du auch auf und dadurch öffnet sich dann ein Tor. Und damit gehst du dann zum Duke. Und der Duke erzählt dir dann, dass das, ich weiß, was der Kopf? Oder was
der... Das war der Kopf von Rose, ja. Das habe ich nicht so... Also das ist auch, das ist gameplay-technisch sehr merkwürdig gewesen, ja. Mutter Miranda hat unsere Tochter quasi gevierteilt, um ein Ritual zu vollziehen. So, wir wissen noch nicht, worum es da geht, aber wir müssen jetzt alle vier Teile von ihr finden, um das natürlich zu verhindern und es irgendwie zu schaffen, dass wir unsere Tochter irgendwie wieder zusammengebaut kriegen. Ja, also wissen wir, was Sache ist. Man muss alle vier Grafen platt machen. Die erste haben wir jetzt platt und jetzt müssen wir die ja drei anderen Teile noch finden. Und dann geht's weiter ins Puppenhaus.
Genau, der Duke erzählt dann noch kurz, wer die sind und so einen kurzen Abriss, wo die sind und markiert die einen dann auch auf der Map.
Genau, und dann kann man auch irgendwie sehen, wo Schätze versteckt sind und so. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann weiß man, wo es ein bisschen was zu rätseln gibt und wo was zu finden gibt.
Generell fungiert das Dorf eigentlich so ein bisschen als Hub. Man kommt immer wieder zurück, bekommt immer wieder verschiedene Items, die man dann im Dorf weiterbringen, wo man verschiedene Türen öffnen kann, wo man Sachen aus Brunnen heben kann und so weiter und so fort. Da gibt es dann immer ein bisschen wieder was Neues zu entdecken.
Sehr viel Zeit mit zugebracht. Gerade jetzt der zweite Teil des Puppenhauses ist so von der Zeit her, also ich sag mal so, beim Schloss war ich so 3-4 Stunden beschäftigt. Der zweite Teil ist sehr, also der zweite Abschnitt ist sehr viel kürzer. Und halt auch komplett anders als der erste, weil wir kommen in dieses Puppenhaus rein und es ist quasi ein großes Rätsel. Also es geht um den, auch halt wie gesagt um einen Grafen, eine Gräfin, eine Frau in schwarzen Kleid mit schönem schwarzen Schleier, so dass man ihr Gesicht nicht sehen kann, die mit einer Puppe spielt, die quasi ein Eigenleben führt. Und wir kommen da rein und in diesem Haus ist nichts. Und dann muss man quasi ein Rätsel lösen, beziehungsweise man kommt erst immer in dieses Haus rein, indem man eine Erinnerung abgibt. Und ich habe mich die ganze Zeit vorher auch schon immer gefragt, so, yo, warum haben wir dieses Familienfoto im Inventar drin? Es macht überhaupt keinen Sinn. Was schön, dass wir es dabei haben, das kannst du da einwerfen. Übrigens auch, fand ich, hatte auch sehr harte Bloodborne-Vibes. Wenn du auf diesen kreisrunden Platz läufst und die Puppen auf diesen Grabsteinen da rumsitzen, fühlte ich mich doch schon so ein bisschen auch an das Basement von Bloodborne erinnert.
Aber das hat irgendwie ein bisschen keinen Sinn gemacht, weil du schmeißt ja dann quasi dein Foto in diesen Briefkastenschlitz da rein, damit sich die Tür öffnet. Dadurch ist das Foto weg. Wenn aber der Boss tot ist, hast du das Foto einfach wieder im Inventar.
Über Logik müssen wir bei Resident Evil nur wirklich nicht reden.
Ja, aber ich meine, das ist so ein... Wo ist das auf einmal wieder her? Das ist so ein kleiner Fehler gewesen. Das ist halt so...
Naja. Ja, wie gesagt, ich will gar nicht so wahnsinnig krass auf das Haus näher eingehen, auf das Rätsel. Also das Rätsel fand ich wirklich gut gemacht. Ich hing ein paar Mal ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe zum Beispiel ewig lang gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass man der Puppe in dem Raum den Mund öffnen kann, um diesen Filmstreifen zu finden.
Allgemein habe ich ewig gebraucht, die komplett zu untersuchen, um da alles zu finden. Das ist halt diese verschiedenen Rätselelemente, die sie dann einmal einbauen, wo du dann halt irgendwelche Sachen kombinieren musst, irgendwas finden musst, ist viel, viel anspruchsvoller als die eigentlichen Fights.
Und dann kam also der einzige, also was heißt der einzige Moment, ja doch, die einzige Passage, die wirklich am Stück unangenehm war, wo dann auch wirklich richtige Grusel-Feelings aufkamen, weil es geht in diesem Haus eigentlich immer so ein bisschen um Erinnerungen. Und wir wissen, dass Mia, also aus dem Intro wissen wir, dass sie diese Zeit in Louisiana bei der Baker-Familie natürlich gerne vergessen will, was ich tatsächlich auch sehr gesund finde. Ethan nämlich nicht, der will die ganze Zeit irgendwie darüber quatschen, was ich nicht so ganz verstehen kann. Also der will sich da wirklich die ganze Zeit mit auseinandersetzen. Ja, und irgendwas scheint halt auch mit Rose zu sein. Und ja, das ist alles in diesem Haus ein bisschen komisch. Also man kriegt irgendwie mit, dass es ja doch anscheinend ein bisschen alles halluzinogen ist, dass er da so ein bisschen tagträumt. Und der Endgegner in diesem Endgegner, in Anführungsstrichen, in diesem Haus ist ein riesengroßes, schleimiges Babymonster und das war unangenehm. Junge, war das unangenehm, weil das ist mit Kopfhörern im Dunkeln. Ich hab's. Wow. Hui. Was läuft laut kreischend, Gaga machend hinter dir her? Es hört sich so total bescheuert an, aber es ist atmosphärisch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und du hast halt auch keine Waffen in diesem Haus. Die gehen dir direkt am Anfang flöten, du hast keine Waffen in dem Haus und musst halt einfach gucken, so ein bisschen Outlast-mäßig, dass du vor dem Vieh halt fliehst oder es halt irgendwie umgehst.
Der kam bei mir halt voll Amnesia-Vibes auf. Also direkt diesen Schrank gesehen hab, der aufgeht und du kannst dich reinstellen und zumachen. Ah ja, Amnesia, da kommt gleich noch was.
Ja. Ganz schlimm, ganz zum Schluss kannst du dich auch unter diesem Bett verstecken. Das war auch so, oh Gott, ich höre es. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Konntest dich in einem Raum unterm Bett verstecken.
Ich habe mich immer in die Schränke gestellt.
Das habe ich zum Beispiel sehr spät gesehen, dass man das überhaupt kann. Ich bin immer wieder in Räume gegangen, wo man quasi einmal im Kreis um irgendwas rumlaufen kann, um den Tisch oder was weiß ich nicht, weil dann kriegt es dich nicht. Dann kannst du einmal drum rumlaufen und dann ab in die andere Richtung. Dann war ich unter dem Bett und dann hörst du es und dann kriecht es um dieses Bett rum und dann ist auf der anderen Seite, ich bin halt schwupps, Raum rein unter das Bett. Das heißt, du musst allerdings auch rückwärts wieder unter dem Bett hervorkriechen. Oh, es war purer Terror. So. Wenn du das geschafft hast, kommst nach oben, wirst mit dieser Puppe konfrontiert, die aber storytechnisch irgendwie überhaupt keine Relevanz hat. Also das ist die einzige Gräfin, die wirklich gar kein Fleisch hat. So überhaupt gar nicht. Also das Haus ist cool, das ist alles gut gemacht. Weil dann kommt der eigentliche Endkampf, dass du Kampf, auch wieder in Anführungsstrichen, dass du dieser Puppe hinterherlaufen musst. Und jetzt sind in dem Haus noch viel, viel mehr Puppen und du musst die finden in einem bestimmten Zeitlimit, weil wenn du es nicht machst, dann greifen die anderen Puppen dich an. Und du hast ja immer noch keine Waffen, du kannst dich immer noch nicht heilen, also muss das recht schnell gehen. Das machst du auch dreimal und dann malträtierst du diese Puppe ein bisschen mit der Schere. Ein bisschen ist gut, du rammst ihr mit voller Kraft die Schere in den Kopf. Ja, und dann wird diese Halluzination aufgelöst und du siehst, dass du die Frau mit dem schwarzen Schleier quasi getötet hast.
Was man dazu noch sagen muss, je höher du den Spiel in Schwierigkeitsgrad hast und je länger du dafür brauchst, diese drei Puppen zu nehmen, desto mehr Schaden kriegst du in dem Haus, je mehr Puppen da sind. Also okay, wenn du die quasi suchst und die Puppen fangen dann an sich zu bewegen und zu gucken und so, ja, da in der Zeit kriegst du Schaden über Zeit.
Oh, okay. Auf was dann für eine Schwierigkeitsgrad hast du gespielt?
Normal, aber ich habe mich heute noch ein bisschen dazu gelesen gestern.
Okay. Ja, und dann ist dieser Abschnitt eigentlich auch durch. Du kriegst den nächsten Flakon, kannst ihn einsetzen. Was ich dann noch ganz schön finde, dass du ein bisschen Backtracking noch mit drin hast. Weil dieser Abschnitt eigentlich wirklich zu kurz ist. Weil du siehst dieses Grab von dieser Gräfin eigentlich schon im Voraus. Und du kannst irgendwas einsetzen. Und du findest später im Dorf eine Teil von der Grabplatte und kannst dann nochmal nach ein paar Stunden wieder zurückgehen in diesen Bereich, um diese Grabplatte einzusetzen, um dieses Grab zu öffnen. Und es ist dann nochmal ein Endboss-Fight. Hast du das auch gemacht? Weil das ist vollkommen optional.
Ich habe die Grabplatte aufgemacht und dann kam, also vorher, der Riese mit dem Hammer, Axt, ich weiß gar nicht mehr, was das war.
Eine Axt.
Ja, allgemein gibt es sehr viele optionale Bosse, habe ich festgestellt.
Fand ich aber auch ganz gut, gibt da nämlich auch nochmal Kohle. Wie gesagt, dann bin ich lange Zeit durchs Dorf gestromert, um alle möglichen Schätze da noch einzusammeln, weil du dann wieder mehr Möglichkeiten hast, Sachen zu finden. Und dann kannst du quatschen nochmal wieder mit dem Duke, bla bla bla. Und dann geht's in den dritten Abschnitt von Moreau in eine zu einem Stausee. Und du bekommst schon so lange, also dann triffst du, glaube ich, das erste Mal seit dem Anfang nochmal auf Chris.
Ja, erstmal gehst du ja nie in die Minen rein, quasi.
Ja, also man hat vorher schon im Dorf mitbekommen, in der Kirche stehen irgendwann.
Man kombiniert da dann wieder verschiedene Schlüssel, kann dann die Tore aufmachen und auf dem Weg zum Moreau trifft man nochmal einen Werwolf. Einen großen.
Ja?
Ja, also ich schon.
Und den mit dem Hammer?
Das ist ja vorher der mit dem Hammer.
Ach nee, man trifft den ersten
Hammer
Werwolf. Ich weiß, wen du meinst. Ja, das kommt später. Nee, da stimmt, man trifft den Werwolf. Nee, was aber storytechnisch noch relevant ist, vorher in der Kirche, wenn man drin ist, kriegt man mit, da sind schon so Special Agent Koffer und ein Laptop platziert. So, man weiß, dass man eigentlich in diesem Dorf gerade nicht mehr alleine ist.
Nee, und man kann die Akte noch lesen und wieder mit einem Pilz und der wird untersucht und.
Also irgendeine Special Force ist in diesem Dorf gerade auch unterwegs. Weil nach diesem Werwolf-Fight, wenn man noch mal ein bisschen weiter durchgeht, kriegt man auch mit, dass Chris Redfield auch in dem Dorf mit seinem Squad da angekommen ist. den Werwolf-Fight fand ich ganz gut, aber letztendlich auch zu leicht.
Ich fand alle Fights ein bisschen zu leicht.
Weil dann kommt der nächste Abschnitt, der auch so ein bisschen. Naja, ich fand ihn dann auch wieder, also wie gesagt, das Rätsel an sich fand ich sehr, sehr gut. Die Location in der Puppenhütte war so, oh ja.
Man hat halt Schlüssel, mit denen man bestimmte Bereiche aufmachen kann. Die habe ich halt immer direkt gelootet, weil ich die Schlüssel hatte. Hab halt alles noch abgerannt. Ja. Und dann findet man halt auch sehr schnell den Granatwerfer.
Ja.
Und dann ist es halt easy. Ja.
Dann ist halt wirklich einfach. Vor allem, wenn du dann die Rezepte für die Granaten hast, wenn du dir die selber craften kannst, ist halt echt einfach.
Und allgemein, overall muss ich sagen, ich habe nie Munitionsprobleme gehabt im kompletten Spiel über?
Na, ein, zweimal hatte ich schon Munitionsprobleme. Bedauerlicherweise auch im letzten Fight.
Okay, nee, ich nicht. Also ich hatte nie Munitionsprobleme. Ich habe erst sehr, 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 sehr wenig nur Heilung, Heil-Items gebraucht, also die Fläschchen.
Ja, ich auch.
Und habe dadurch halt eigentlich fast immer nur Munition gecraftet.
Ja.
Ja. Was ich gut fand, wenn du neue, bessere Waffen findest, kannst du ja deine alten wieder verkaufen. Und wenn du die vorher aufgewertet hast, übernimmt das quasi den Wert mit. Also wenn du die schon aufgewertet hast, bekommst du beim Verkauf die Münzen wieder, die du schon reingesteckt hast.
Ja, das ist tatsächlich ganz gut gemacht. Und du kannst die Waffen theoretisch auch wieder zurückkaufen.
Genau.
Ja, dritter Abschnitt, Moreau.
Ja, man sieht dann, nach dem Werwolf kommt man auf den Weg zum Moreau, sieht man, dass alles irgendwie voll mit so glibberigem Schleim ist. Den kann man aber zerstören, entweder mit der Schrotflinte oder halt eben auch mit Granatwerfer oder mit den Bomben, mit den Rohrbomben.
Oder auch einfach mit dem Messer.
Ja.
Dann spart man nämlich Munition.
War viel zu anstrengend, ich habe das immer weggeballert.
Ja, du haust 3-4 Mal mit dem Messer drauf, dann ist es auch weg. Ja,
oder halt einen Klick mit dem Granatwerfer.
Da verballerst du Munition.
Habe ich ja nie Probleme gehabt.
So, und dann trifft man Moreau halt irgendwann, kriegt mit, das ist halt ein fischartiges Wesen, offensichtlich der Schwächste der Gruppe, weil er von allen anderen gemobbt wird. Und das ist auch so, das ist auch gut angefangen, leider schlecht zu Ende gedacht. Das hätte ich mir auch gerne gewünscht. Weißt du, du kriegst am Anfang wirklich nur so ein bisschen Konfliktpotenzial zwischen Lady Dimitrescu und Heisenberg mit. Aber ansonsten interagieren diese Figuren nicht miteinander. Das finde ich total schade. Das hätte ich gerne gewünscht, das hätte ich gerne auch gesehen, dass er gemobbt wird, dass er darunter leidet, so. Das hätte ihn da fast schon ein bisschen mitleidenswert gemacht, auf jeden Fall. Weil er will sich halt irgendwie vor Mutter Miranda beweisen und will das Ding da halt durchziehen. und struggelt aber einfach total damit, weil er keine supergeilen Fähigkeiten bekommen hat, sondern er ist ein Fischmenschwesen. So. Und verschwindet dann irgendwie, wie gesagt, dann triffst du noch auf Schlumsi, auf Chris Redfield, der sagt hier, verpiss dich mal hier, Ethan, du hast hier gar nichts verloren, bla bla bla. Kriegst du irgendwie mit, dass sich Moreau mit dem Fisch, mit einem riesengroßen Fisch in diesem Stausee verbindet? Ja, aber um irgendwie weiterzukommen, musst du dich über diesen See bewegen, der aber voll mit Wasser ist und dieser Fisch da rumschwimmt. Also musst du das Wasser, ist ja ein Stausee, das Wasser ablassen. Was ich auch ganz cool gemacht fand, weil du kannst ja da noch nicht gegen diesen Fisch kämpfen. Du musst erstmal über diverse Brücken und Zeug.
Ja, aber man merkt natürlich, wenn man das Wasser ablassen will, ja, cool, ist kein Strom drauf. Also muss ich erstmal den Strom wieder einschalten gehen. Wo ist natürlich das, der Schalter, um den Strom einzuschalten? Auf der anderen Seite des Sees.
Ja, genau, auf der komplett anderen Seite. Ja, klar. Also komplett auf die andere Seite durchgekämpft. Der Fisch springt da die ganze Zeit rum, muss man gut takten. Dann lässt man das Wasser ab und dann sieht man, oh ja, dieses Fischwesen kann ja auch Beine kriegen. Weil jetzt ist das ganze Wasser aus dem See raus. Jetzt kann man in dem See auch rumlaufen. Stell den Strom wieder an. Aber wie gesagt, durch den Strom, wenn man den Strom anstellt, kann man dann das Wasser ablassen. So, dann ist der See ohne Wasser. Man läuft da rum und dann kommt der dritte Endboss-Fight gegen dieses Fischwesen.
Ja, das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das hat einen Fischschwanz. Ich weiß gar nicht, wie viele Beine der hatte. 8?
Ja, irgendwie so.
Jede Menge Beine, jede Menge Augen. Und wieder so einen komischen Kiefer wie die,
Dimitrescu,
nee, nee, ja. Was mich da Sinn hat, wie heißt denn das scheiß Monster aus Stranger Things? Demogorgon. Demogorgon. Der hat auch so komisch aufgeklappt, sein Maul, in so blumenmäßig. Und so sieht denen sein Maul aus.
Aber letztendlich so vom Monsteraufbau war es wie Lady Dimitrescu. Ja, der Hauptangriffspunkt ist dieses Moro-Viech, was da irgendwo rumbaumelt und ja, da musst du halt da hinsetzen. Ja, alles in allem auch genau vom Aufbau exakt gleich. Du läufst da einfach rum, versuchst dem Vieh aus dem Weg zu gehen, ballerst die ganze Zeit drauf und wenn es Säure spuckt, musst du dich ab und zu mal unterstellen. Das machst du ein paar Mal und dann hast du es erledigt. Aber auch nett gemacht. Also das Design ist auch sehr schön. Und danach kriegt man dann auch den Flakon.
Genau.
Den man dann auch wieder einsetzt. Dann hat man den dritten geschafft. Und dann meldet sich...
Man kriegt doch mit, dass er Experimente macht. Allgemein.
Der Moreau. Mhm. Ja, die basteln da alle an irgendwas rum. Was man vorher irgendwie gesehen hat, es erinnert ein bisschen an den Las Plagas aus Resident Evil 4. Sieht halt auch so klumpig, was weiß ich nicht. Also eine Mischung aus Las Plagas und Ouroboros aus dem fünften Teil. Halt einfach so ein schleimiges Vieh-Dingens, was die Leute anscheinend auch mutieren lässt. Und die machen alle, ja, das ist halt auch schade. Die machen auch alle ihr eigenes Ding da. Also man wird später feststellen, warum die Grafen so sind, wie sie sind, aber jeder von diesen Grafen macht auch irgendwie noch seine eigenen Experimente. Ja, dann quatscht du noch mal irgendwie mit dem Duke und dann geht's zu Heisenberg.
Nee.
Nee?
Nee. Heisenberg fordert dich heraus, der sagt ja, du sollst erst die Viole holen mit dem letzten Stück deiner Tochter und dann kannst du erst zu ihm.
Ach so, ja,
stimmt. Deswegen muss ja in dieses Burg-Stronghold-Gebiet erst da oben rein.
Was dann allerdings später, ja, auf jeden Fall läuft man hin. Fand ich dann auch nochmal recht stark, den Abschnitt, weil das anscheinend so der Abschnitt, wo die ganzen Werwölfe sich versammelt haben. Und dann wird das Spiel halt letztendlich wirklich voll zur Ballerbude.
Oh ja.
Weil du einfach mit Gegnern zugeschissen wirst. Also die Werwölfe kommen dann wirklich sehr, sehr zahlreich vor. Inklusive dem fetten Brocken mit dem Hammer dann nachher noch.
Genau, Urias. Den hat man schon mal gesehen am Anfang, wenn man gefangen genommen wird.
Ist jetzt, also storytechnisch tut es ja nichts.
Ja, das ist halt einfach nur so ein bisschen noch ein Zeitschinder. Das ist halt wirklich einfach nur noch ballern, die Viole holen, den Zwischenboss, diesen Miniboss töten und dann wieder zurück.
So, und dann geht's in Heisenbergs Fabrik. da kommt mein erster großer Kritikpunkt. Wenn man nämlich in Heisenbergs Fabrik kommt, merkt man... Das ist ein
ziemliches Stilbruch auf einmal.
Erstens das und zweitens merkt man, ja, der hat ja ja nichts mit den Werwölfen zu tun. Die Lady Dimitrescu hat ihre drei Töchter. So, die Puppe macht irgendwie diese komischen Rätsel. Moreau ist ein Fischwesen.
Ja, nicht nur, weil der, ich glaube, diese ganzen Werwolf-Sachen und so, das ist eben von Moreau, der, weil der mit den Leuten ja rumexperimentiert. Der hatte eben diese Experimente geschaffen.
Ja, aber weißt du, jeder hat irgendwie so seine gewisse Gangzugehörigkeit. Und man hat halt auch so aufgrund dieses bärtigen Dings und der Brille.
Ja,
und
was Heisenberg hat auch seine Gangzugehörigkeit, aber eben nur in seiner Fabrik.
Nur in seiner Fabrik. Deswegen sind die Werwölfe halt so. Ja, es sind quasi die Zombies von Resident Evil 8.
Ja, die haben halt ein paar mechanische Upgrades bekommen. Also allgemein diese ganze Fabrik, das ist so ein bisschen mehr ziemlich Steampunk-esque, möchte ich fast nennen.
Ja.
Ja, und der macht halt mechanische Experimente mit seinen Untergebenen und upgradet die halt ein bisschen durch verschiedene Bohrer, die er an Hände anbringt, Lüfter, die er an Brustkorb anbringt.
Ja, und ab da wird's...
Also das da, war halt einfach nur noch Schießhaus.
Ja, ab da fängt das Spiel auch langsam an, ein bisschen absurd zu werden. Weil dann hast du so komische Zombie-S gewesen mit irgendwelchen komischen Steampunk-Brillen, die leuchten. Und wie du gerade eben
weißt
schon sagtest...
Weißt du, wie das ein bisschen war? An was die mich erinnert haben? An diesen komischen Super-Zombie, die so hoch krass springen können. Nazi-Cyber-Ding-Wesen in den Wolfenstein, was wir gespielt haben im Korb.
Ja, das ist richtig.
Das hat dann so ein bisschen Wolfenstein-mäßige Züge bekommen.
Ja, und dann kommen diese Bohrer-Viecher noch dazu. Diese Bohrer-Viecher sind besonders nervig, weil du sie nur an einer bestimmten Stelle hitten kannst, um sie zu besiegen. Was ganz nett gewesen wäre, wenn sie so ein- oder zweimal vorgekommen wären. Nein, auch das Spiel scheißt sich auch da komplett damit zu und du denkst dir, oh, noch einer? Oh, noch einer? Oh, scheiße, jetzt sind sogar zwei und die sind jetzt auch noch voll gepanzert, also muss ich erst die Panzerung runterschießen und mich dann darum kümmern. Der Abschnitt ist insgesamt zu lang und der
und
hat,
muss,
ich meiner Meinung nach...
Ja, der ist zu lang, der hat wenig Abwechslung. Man muss auch sagen, das Spiel überrascht einen nicht damit, weil man halt von Anfang an schon überall diese Armee von diesen abgegradeten Werwolf-Vampir-Dingern halt sieht. Du siehst sie halt schon überall hängen, die liegen auf irgendeinen Operationstischen. Du weißt halt ganz genau, dass die irgendwann kommen. Das Spiel überrascht dich damit nicht mehr.
Ja, es hat am wenigsten eine Atmosphäre irgendwie. Ist auch überhaupt nicht mehr gruselig. Also wie gesagt, das ist wie ein Wolfenstein.
Am einfachsten habe ich halt so gemacht, ich habe die halt dann immer irgendwie ein bisschen zusammengekaltet, dass die irgendwie so zwei, drei eine Gruppe gebildet haben, habe dann einfach so eine Mine auf den Boden gelegt, habe die reinrennen lassen und dann einfach mal schrufelnd reinkommen.
Ja, so habe ich es auch gemacht. Exakt so. Oder halt mit einem Granatwerfer drauf und dann... Ja,
den habe ich mir mal aufgenommen, wo die Boss holt.
Ja, und dann kämpft man sich über mehrere Etagen nach oben und da mache ich jetzt den Callback nochmal zu den Collectibles. Weil diese Ebenen sehr groß sind, ist das Hub in diesem Teil vom Spiel der Aufzug, wo der Duke drin hängt. Also der Duke fährt mit dir über alle Etagen mit. Und eine Ziege ist tatsächlich während der Aufzugfahrt auf einer Quermetallstrebe versteckt, was du aber wirklich den Bruchteil einer Sekunde siehst. Und auch nur, wenn du da hinguckst, habe ich gesehen. Und dann hatte ich dann Gott sei Dank beim ersten Mal schon sehr, sehr viel Glück. Ich bin dann wieder runtergefahren. Du hast wirklich den Bruchteil einer Sekunde Zeit, das Ding zu schießen. Weil sonst musst du die ganze Zeit wieder hoch und hoch und hoch und runter. Ich habe sie direkt beim ersten Mal getroffen. Aber das ist halt schon ein bisschen gemein, weil das ist wirklich purer Zufall, dass man das überhaupt sieht.
Ja, die ich gemeint habe, die außerhalb der Map war, das war beim zweiten Boss bei der Beneviento. Wenn du vorm Haus stehst und links rumgehst, da ist nochmal eine Vase an dem Zaun. Und da außerhalb vom Zaun liegt auch eine Ziege außerhalb der Map.
Na, oben liegt auch noch eine. Da habe ich gedacht, da würde ja der ursprüngliche Bossfight stattfinden. Du fährst ja ganz nach oben. Und dann hast du ja so einen relativ großen, also einen sehr großen Raum. Du hast, vorher schaltest du so einen riesengroßen Ventilator quasi auf. Da läufst du nachher die Rotorblätter so pendeltreppenförmig nach oben.
Das genau. Ist in der Fabrik.
Genau, und dann hast du so eine Balustrade aus, ja, so Bagger Sachen, da haben die so einen kleinen Balkon rausgebaut. Da habe ich mir gedacht, ja, da wird nachher der Boss draufstehen und springt dann einfach da runter. Und auch oben auf einer von diesen Baggerladen ist auch noch eine Ziege. Ich habe diesen Raum generell auch überhaupt nicht kapiert, weil du denkst so, jetzt geht der Bossfight los und dieser Raum hat überhaupt keine Bewandtnis mehr. Gar nicht. Das habe ich auch nicht verstanden, warum sie den dann überhaupt gemacht haben. Ja, und dann...
Zwischenzeitlich gab es dann halt auch so ein paar Jump-and-Run-Passagen, wo die halt sehr Dead Space-mäßig dann fast schon waren. Wo man halt von irgendwelchen Rotoren angezogen wird oder man muss halt irgendwelche Sachen deaktivieren, um da durchzukommen. Also die haben sich da in der Fabrik echt alles zusammengeklaut, was sie kriegen konnten.
Ja, der Abschnitt ist wie gesagt auch nicht schlecht, aber wie gesagt, storytechnisch bietet der nicht viel und der ist atmosphärisch halt auch einfach null gruselig.
Ja,
null.
Vor dem Endboss-Fight, Heisenberg schmeißt einen mal wieder in die Kanalisation rein.
Ja, nachdem er sich, obwohl, hat er sich da schon verwandelt?
Ja, er hat sich, also bevor er einen Runde schmeißt, hat er sich gerade verwandelt. Man merkt, dass er halt Sachen befehligen kann, also er kann mit Metall anziehen und abstoßen und dann schmeißt er einen mal wieder einmal das komplette Haus, quasi alle Etagen runter bis in die Kanalisation. Dann geht man dort durch den kleinen Schacht und dann steht man wieder vor Chris.
Ja, also Heisenberg ist anscheinend der Magneto des Resident Evil Universums. Und auch seine Transformation ist so ein bisschen... Naja. Es hat etwas von einem Horror-esken Transformer. Es war so, wow. Und dann steht man wieder vor Chris und dann verliert das Spiel letztendlich wirklich komplett seinen Verstand. Aber da ist es auch noch cool, weil Chris steht dann irgendwie vor einem Krat, also ein Panzermotorrad, also ein Motorrad mit Kettenantrieb, so wie man es von einem Panzer kennt, mit einem fetten Maschinengewehr und einer Kettensäge obendrauf. Die labern dann nochmal irgendwie und dann kommt so der erste große Story-Reveal und das war so, ja, hat man kommen sehen, weil, ja, deine Frau, die wir getötet haben, war gar nicht deine Frau. War nämlich Mutter Miranda. Die hat sich verwandelt. Das ist ihre Superkraft. Sie kann sich in alles verwandeln. Sie hat deine Tochter geklaut, will ein Ritual machen, damit sie ihre Tochter quasi nicht beleben, sondern dass da eine Wiedergeburt stattfindet. So, das müssen wir verhindern. Aber erstmal müssen wir Heisenberg platt machen. Hier, kriegst du das Panzerkratz. Ja, bitteschön, Abfahrt. Obwohl ich den Fight an sich eigentlich auch ganz witzig fand. Dann setzt du dich nämlich in dieses Ding rein, fährst los, bist in einer recht großen Arena. Ja, und dann hast du halt voll Knallgas mit diesem Maschinengewehr und dieser Kettensäge auf diesem Gefährt halt einfach mal richtig Gas geben. Ja. Wie fandst du diesen Endbosskampf?
Ja, das ist halt schon ein bisschen lächerlich.
Das hat schon mal so, auch wenn du fliegst dann halt zwischendurch auch einfach durch die Luft.
Ja, der macht dann wieder so eine Magnetscheiße, zieht einen ran und stößt einen ab und bewirft einen damit irgendeinen Schrott. Und eigentlich, das ist halt auch wieder so, also das ist halt wieder diese typische Dead Space und halt auch Resident Evil Mechanik. Du siehst halt einfach seine groß rot seine leuchtenden Punkte, wo du halt schon weißt, jawohl, da muss ich jetzt draufschießen. Ballerst sie halt mit deinem MG ab, mit dem Kettensägen-Scheiß, Vorsatz blockst du halt alles, dann wartest du, bis die große Kanone aufgeladen ist und dann ballerst du einfach nur rein. Und dann fährst du halt die ganze Zeit im Kreis um ihn rum, weil mehr kann der halt auch nicht.
Ne, mehr kann der halt auch nicht. Dann fliegst du ein paar Mal durch die Luft, wie gesagt, verlierst einmal deinen Krat, musst dann zu Fuß nochmal ein bisschen gegen ihn kämpfen, kommst dann wieder drauf und irgendwann macht's Puff und dann ist er tot. Ja, und dann kommt Mutter Miranda das erste Mal. Du forderst sie auf, hier, ich will meine Tochter wieder haben, bla 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 bla. Und dann bringt sie dich um.
Ja, die reißt dir das Herz raus.
Die reißt dir einfach das Herz raus und dann war ich so, jo, okay, gut. Ist auch eine Variante von dem Ende, alles klar. Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das Spiel vorbei ist. So, die reißt dir das Herz raus, kannst nicht überleben. Weil dann switchst du Rollen und dann bist du plötzlich Chris. Also Chris Redfield. Und die Mutter Miranda hat sich auch noch in einem Haus mitten im Dorf versteckt mit ganz vielen Tentakelpflanzen drumherum, weil sie anscheinend ja auch Kontrolle über so Zeug hat und mutieren kann. Und hast du nicht gesehen? Ja, und dann spielst du wie gesagt, Chris Redfield, den menschlichen Panzer.
Ja, weil wir sind ja eh schon die letzten 3 Stunden nur ballern unterwegs gewesen. Warum sollen wir das jetzt anders machen? Kriegst ein dicke Loadout mit ordentlich Munition, Handgranaten, alles, was du willst.
Ja, so, wie viel ballern genau, wollen
die,
Sie?
Da kam ja dann so die Matrix-Sequenz vorher. Wir brauchen Waffen. Jede Menge davon.
Jede Menge Waffen.
Ja, und dann rennst du da durch.
Ja, dann hast du so ungefähr fast 1000 Schuss zur Verfügung und dann Abfahrt.
Und du kannst auch eigentlich nicht out of Muni gehen oder verlieren, weil zwischendurch findet man immer wieder neue Munitionskisten, die natürlich abgeworfen sind vorher von dem Helikopter, wo du dich immer wieder neu aufladen kannst. Also das ist unmöglich, während dieser Sequenz eigentlich zu sterben oder halt out of Ammo zu gehen, weil jeder hinter der zweiten Ecke liegt irgendwas.
Ja, also out of Ammo nicht. Was ich wahnsinnig nervig fand, wenn du nicht schnell genug bist, also du wirst ja von Gegnern überrannt. Du wirst ja wirklich, also dann kommen nicht nur 5 Werwölfe, sondern 10, 15, 20, kommen aus jeder Ecke. Und Chris ist sehr langsam, was das Nachladen angeht. Und wenn die dich eingekesselt haben und einer angreift und du gerade beim Nachladen bist, dann greift der Nächste dich an, ist ein bisschen ätzend. Also er ist sau langsam, was Nachladen angeht. Das fand ich ein bisschen ätzend.
Ja, dann musst du aber präzise schießen. Ja. Hast du das wieder mit Controller am PC gespielt?
Ja, natürlich. Okay.
Das hat mich ja so abgefuckt. Du hast standardmäßig, auch wenn du so am PC mit Tastatur und Maus spielst, hast du Aim Assist drin. Das heißt, sobald du quasi die linke Maustaste gedrückt hältst, beziehungsweise rechte Maustaste zum Zielen, zielt er automatisch für dich. Der switcht immer automatisch auf die Gegner. Das heißt, wenn du auf den vorderen zielst und der dahinter bewegt sich, switcht er automatisch den hinteren. Und wenn du dann schießen willst, triffst du den vorderen nicht. Ey, das ist okay. So Krebs gewesen.
Ja, das glaube ich. Aber kann man das Auto-Aim nicht ausschalten?
Ja, klar, aber warum ist das halt standardmäßig am PC aktiviert? Macht ja keinen Sinn.
Weil das ganze Spiel da auf Mainstream ausgerichtet ist. Ja, auf jeden Fall mäht man dann Welle um Welle dieser Werwölfe nieder. Und Chris hat dann noch so ein besonders nettes Gadget, mit dem man quasi eine Lasermarkierung auf dieses eingesponnene Haus quasi ballern kann. Und dann schmeißen sie da einfach fette Raketen drauf. Und irgendwann ist es halt down und du gehst rein. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Du findest dann das Büro von Mutter Miranda.
Erst findest du nochmal diesen komischen Rübezahl-Boss.
Mit der großen Keule. Ja, auch völlig unnötig, finde ich.
Dann findet man das Herz.
Ja, dieser Metamyzel. Also das muss man dann kurz erklären. Das Ding scheint da irgendwo in der Pampa rumgelegen zu haben. Wenn du es anfasst, kriegst du quasi ein unglaublich großes Wissen. Alle verstorbenen Personen, die mit diesem Ding in Berührung gekommen sind, sind da quasi in diesem Lebewesen vereint. Und wie gesagt, Mutter Miranda hat dieses Ding halt auch berührt, hat ihr ganzes Wissen jetzt daher. Und versucht halt, wie gesagt, ihre Tochter da irgendwie wieder auf die Welt zu bringen. Durch dieses Ding. Chris sagt nö, haut da eine ferngesteuerte Bombe rein. Sagt so, aber bevor wir das Ding in die Luft jagen, müssen wir Mutter Miranda halt noch platt machen. Du kommst dann irgendwie noch in das Büro, glaube ich, von ihr. Dann kann man noch so ein bisschen nachlesen, dass die Grafen eigentlich auch alle genetische Experimente von Mutter Miranda sind, die versucht hat, diese passende Hülle zu finden, aber alle 4 irgendwie nicht geeignet waren. Ich weiß gar nicht. Und dann haben wir irgendwann, dann erfahren wir noch, dass Mia, die muss ja irgendwie sein, irgendwo sein, wenn es nicht die richtige Mia war, die am Anfang gestorben ist. Die ist natürlich auch noch in diesem Büro versteckt. Die will dann natürlich wissen, so, yo, was ist hier los, Chris, was machst du hier, bla bla bla. Wo ist Rose? Und wo ist Ethan? Ja, sagt Chris, ja, tut mir leid, also Rose, das kriegen wir da irgendwie hin, aber Ethan hat es halt platt gemacht. Und dann switcht das Spiel wieder. Denn Überraschung, wir sind ja gar nicht tot.
Ja, doch, erst bist du tot.
Ja, also erst sind wir tot. Und dann kommt so ein ganz stranger Callback zu Teil 7, weil wir sind quasi in so einer Erinnerungs-Halluzinationssequenz und Evelyn aus dem 7. Teil, dieses monsterhafte Mädchen, quatscht einen zu und sagt so, yo,
du bist tot.
Bist tot. Aber nicht schon seit jetzt, sondern schon, du bist schon vor 3 Jahren gestorben. Also, wa? So, ja, als Jack Baker dich das erste Mal gekriegt hat. Ja, welcome to the family, son. Ganz am Anfang hat er dich umgebracht.
Und auch du bist mit dem Pilzbakterium verschmolzen.
Richtig, was dann nämlich erklärt, warum man ihm im ersten Teil die Hand absägen konnte oder jetzt im zweiten Teil, dass die Lady ihm die Hand abgeschnitten hat und er einfach mal kurz so über irgendwie so eine Tinktur drüber macht und die Hand hat er einfach wieder dran. Also wie gesagt, er ist anscheinend auch mit den Molded infiziert und kann sich halt super schnell regenerieren. Ja, tut er dann nämlich auch, dann ist er nämlich wieder fit. Und dann geht er zur Mutter Miranda, sagt so du.
Ja, erstmal, also man wacht dann beim Duke im Wagen auf.
Ach stimmt, ja, der Duke nimmt einen mit. Was ich auch nicht so ganz verstehe, weil er bringt einen exakt an die Stelle, wo er vorher auch stand. Ja, und du, also auch das wird nicht richtig aufgeklärt, was ich auch ein bisschen schade finde. Weil dann haben die beiden mal so eine richtig gute Unterhaltung miteinander und dann will Ethan halt auch wissen, ja, was bist du eigentlich, wer oder was bist du eigentlich? Das weiß er selber nicht. Fand ich auch ein bisschen schwach. Hätte man irgendwie, also das hätte man auch ein bisschen besser lösen können. Ja, und dann bringt er ihn einen wieder ins Dorf, du kannst hinlaufen, bla bla bla. Haust der Mutter Miranda dann auf die Finger, sagst du, du, finde ich scheiße, was ihr gemacht hast, will meine Tochter wieder haben, die jetzt letztendlich wieder ein Baby ist.
Weil sie ja von hier Mutter Miranda in dem Ritual wieder zusammengesetzt worden ist.
Ja, und jetzt, das ist halt dann auch später die Frage, ist es die richtige Rose oder ist es quasi die Wiedergeburt von ihrer Tochter?
Oder ist es eine, oder ist es auch ein Pilz?
Oder ist auch einfach ein Champignon? Ja, dann kommt letztendlich der letzte Fight, der leider auch nichts Besonderes ist. Es gibt verschiedene Stufen und Formen von ihr. Einmal irgendwie normal, da hat sie mich sehr an eine Valkyrie aus God of War erinnert. Dann verwandelt sie sich in so ein Spinnenwesen. Dann kann sie auf einmal fliegen. Ständig schmeißt sie irgendwelche ja, Sachen.
Ja, die hat viermal mutiert sie, glaube ich, ne?
Ja. Ja, ich bin zwischendurch mal außer Muni gegangen, weil ich scheiße gemanagt habe. Musste den auch ein bisschen blöd. Es gibt keine Rücksetzpunkte in dem Fight. Das heißt, wenn du jetzt drei Viertel geschafft hast und dann stirbst, musst du alles nochmal von vorne machen.
Also erste Phase habe ich sie gemacht mit der Schrotflinte, dann kann sie auf einmal fliegen, weil sie Flügel bekommen. Da habe ich sie mit der Sniper einfach immer wieder runtergeholt.
Ja.
Dritte Phase, wenn sie diese riesigen Tentakel bekommen, mit denen sie auch diese Wellen hochbeschwören kann. Diese Pilzwellen, Schleimwellen-Dinger. Da habe ich so einen Granatwerfer weggebollert. Und in der finalen Form, in der vierten, da habe ich dann mit der Magnum draufgehalten, mit der Wolfsbane.
Ja, und dann ist sie auch irgendwann tot. Und dann kriegen wir unsere Tochter wieder. Aber wir sind anscheinend bei diesem Fall so schwer verletzt worden, dass es uns nicht mehr ganz so gut geht. Chris war auch wohl irgendwie in der Nähe, weil er gibt Mutter Miranda am Anfang des Falls einen Headshot, sodass wir die Möglichkeit haben, Rose da ihr wegzunehmen. Kriegt sie aber wieder, weil sie ist ja nachher in dieser. Also wenn wir Mutter Miranda besiegen, löst sie sich in Asche auf und Rose liegt einfach auf diesem Aschehaufen. Ja, wir laufen alle weg, weil Chris immer wieder sehr eindringlich wiederholt und sagt, yo, hier, also wenn wir diese Bombe jetzt zünden, dann fliegt hier das ganze Dorf in die Luft. Also schnell weg. Ja, und Ethan merkt halt, ja, das wird nichts mehr. Ich glaube, ich hab's hinter mir. Lass uns doch einfach mal tauschen. Du kriegst Rose, bring die bitte in Sicherheit und ich nehme den Zünder für die Bombe. Was ich noch nicht ganz verstehe, und ich hoffe, dass sie das in Teil 9 irgendwann aufklären, warum sie es so vehement durchziehen, Ethan Winters Gesicht nicht zu zeigen. Was in den Zwischensequenzen zum Schluss einfach ein bisschen lächerlich wird. Einfach konsequent so zu tun, als wenn dieser Mann kein Gesicht hätte. Naja, egal. So, ihm geht's nicht gut, bla bla bla. Chris läuft zu einem Heli. Mia ist auch schon drin. Oh, meine Tochter, alles super. Dann lass uns jetzt mal losfliegen. Chris, ja hier, los geht's. Und Mia sagt, ja, wo ist denn mein Mann? Ja, hat's schon wieder nicht geschafft. Kurzzeitig wieder gelebt. Jetzt ist er aber tatsächlich tot, weil er macht es auf einmal bumm und dann war's das. Was sie da noch zwischendurch einstreuen, ist, dass als Mutter Miranda in dieses Dorf einfällt, also quasi da alles rumtransformiert mit ihren Bäumen oder so, fliegt noch ein anderer Hubschrauber mit rein von der BSAA, die man aus Teil 5 und 6 kennen sollte. Quasi so eine ähnliche Firma wie Umbrella, die auch Biowaffen herstellt. Und man weiß auch nicht so ganz, was haben die jetzt, also die greifen da anscheinend mit dieses Gebäude an. Und einer von Chris' Gruppe sagt so, ey yo, das waren aber gar keine Soldaten, die da reingesteckt haben. Das waren halt auch Zombies.
Ja, Bio-Experimente.
Ja, halt in Soldatenausrüstung, weil einen haben wir gefunden, den haben wir auch total super clever, als wenn keiner jemals in Resident Evil irgendwas gelernt hätte, so eine Leiche einfach in einem geschlossenen Raum aufzubewahren. Naja, egal. Und ja, dann ist die Story da eigentlich durch. Weil dann sehen wir den Abspann mit dem Märchenbuch vom Anfang. Da laufen die Credits dann durch. Und ganz, ganz zum Schluss, wenn die Credits durch sind, sieht man die letzte Seite von dem Buch. Dann haben wir offensichtlich einen Zeitsprung von mehreren Jahren, weil wir sehen Rose in einem Bus, die dieses Buch in der Hand hat, das Buch dann zuklappt. Sie ist so, lass sie ja, 16, 17 irgendwie sein.
So teenager-mäßig so.
Ja. So, sie besucht das Grab ihres Vaters, legt ein paar Blumen hin, schwarzes Auto kommt an, sieht dem aus dem, von was Chris vorher da gefahren hat, als er ins Dorf eingeritten ist, sehr ähnlich. Wird von einem Typen abgeholt, anscheinend, ne, sie sagt so, ich muss jetzt los. Anscheinend operiert sie auch schon für diesen Squad irgendwie, das wissen wir nicht ganz so genau. Der Fahrer provoziert sie bewusst, indem er sie Evelyn nennt. Was sie überhaupt nicht witzig findet und sich den Typen erstmal packt. Also siehst du zumindest schon mal, dass sie sehr stark ist. 4, Alter. Und sie sagt halt auch so, ja, ich habe halt Fähigkeiten, da weiß noch nicht mal Chris irgendwie was von. Dann scheint sie auch irgendwie begabt zu sein. Ja, und dann setzen sie in dieses Auto, fahren weg. Und dann kommt nochmal so ein kleiner Reveal. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ein kleiner Reveal?
Zum Schluss, ja. Und zum Schluss passiert noch, also was, da passiert noch was.
Ja, die fahren das Auto weg, ja.
Ja, aber ganz hinten, das Auto bleibt stehen.
Wollte ich nicht mehr drauf aufgepasst, echt.
Das ist es nämlich. Das kriegen, also ich weiß da jetzt schon sehr viel mehr. Das Auto bleibt stehen. Ganz hinten siehst du jemanden, wie jemand um die Ecke kommt, also ganz normal gegangen. Und dieses Auto halt stehen bleibt und irgendjemand neben diesem Auto steht. Und dann ist das Spiel vorbei. So, jetzt waren natürlich, jetzt kommen die großen Spekulationen, also irgendjemand wird es sein, den sie da anscheinend auch nicht erwartet haben. Sonst hätten sie die Szene halt auch einfach nicht gemacht, weil, wie gesagt, du siehst sehr eindeutig, dass dieses Auto stehen bleibt. Und dann waren einige Menschen unfassbar clever und haben sich gedacht, es gibt da einen Fotomodus im Spiel. Dann kann ich das doch drehen. Dann komme ich doch so weit nach da hinten, dass ich sehen kann, wer es ist. Könnte man theoretisch auch. Du kriegst nur die Rückansicht, siehst eine Hand, die ein wenig blutig ist und die nur 3 Finger hat. Also offensichtlich ist Ethan doch noch nicht tot. Was man wirklich, also es kann sein, dass es wirklich nur ein Platzhalter ist. Dass die, ich weiß nicht, ob die Entwickler sich gedacht haben, guckt eh keiner in den Fotomodus, oder ist es halt bewusst so gemacht und man wird schon so ein bisschen gespoilert, wenn man sich damit auseinandersetzt. So, Chris, Fazit.
Ja, das ist ja schon die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen andeutet. Ich fand's im Großen und Ganzen zu einfach. Du kannst halt die ganzen Bossfights eigentlich permanent ausweichen und fast so gut wie keinen Schaden erleiden. Einfach, indem du rechts, links ausweichst. Bei den Zombies, wenn du blockst, bekommst du eigentlich auch quasi faktisch keinen Schaden. Und
ja, ist richtig.
Ja, mir ist halt alles, also ich hatte nie Probleme mit Munition. Ich habe nie Probleme gehabt, irgendwas kaputt down zu machen oder so. Mir war das alles ein bisschen zu einfach. Ich hatte da bei Sima wesentlich mehr Probleme, mit meiner Munition so zu wirtschaften. Und ich fand da die Bosse auch schwerer. Und die haben irgendwie, also vielleicht bilde ich mir das auch ein oder so, aber ich fand, die haben mehr ausgehalten. die haben mehr Moves gehabt mit dem Skillset und so. Also ich fand das Siemer anspruchsvoller als Achter. Wie gesagt, das Schwierigste sind halt wirklich die Rätsel. Also die Bosse, die normalen Mobs, die sind halt easy.
Ja, ich muss es auch nochmal in einem neuen Schwierigkeitsgrad ausprobieren, ob es dann wirklich fordernd ist. Weil den normalen Schwierigkeitsgrad fand ich auch zu einfach.
Das Einzige, was ich irgendwann nochmal ausprobieren möchte, man kann ja verschiedene Herausforderungen abschließen und die wieder auf S-Grade bringen. Und ja. irgendwas muss man auf Doppel-S abschließen und dann kann man sich einen Lightsaber kaufen.
Ja, habe ich auch gesehen. Das muss auch total. Du kannst halt auch irgendwann alle Knarren in unendlich Munition haben.
Ja, das ist halt dann irgendwann für Speedrunner das ist interessant.
Ja, den Mercenaries-Modus will ich auf jeden Fall noch ausprobieren, diesen Söldner-Modus. Ich glaube, da kannst du dir auch nochmal Erfahrungspunkte freischalten. Ah, und ich bin auf, also jetzt, man kann auch irgendwie noch so kein richtiges Fazit abgeben, weil jetzt bin ich gespannt, ob noch Story-DLCs kommen. Was ich ganz gut fände. Weil dann könntest du diesen Grafen wirklich nochmal ein bisschen mehr Fleisch geben. Das fände ich zum Beispiel gut, wenn du zu jedem Grafen irgendwie nochmal eine Stunde Zusatz machst, so wie bei Resident Evil 7 meine ich, nochmal ein bisschen mehr erklärst. Ich weiß nicht, wie man das Gameplay-technisch umsetzt, keine Ahnung, aber das fände ich ganz gut. Das wird die Sache einfach noch ein bisschen runder machen. Weil ansonsten hatte ich sehr viel Spaß. Also wie gesagt, die Story ist bescheuert, aber wir haben auch schon bescheuertere Sachen in Resident Evil gesehen. Ja,
das ist wohl wahr.
Resident Evil 6.
Das ist kein schlechtes Spiel, das will ich auch gar nicht sagen. Aber.
Also ich finde, man muss das objektiv halt runterbrechen, ne? Du kriegst, also wenn man am Anfang davon ausgeht, ey, es ist so eine Märchen, Grusel, was weiß ich nicht, Geschichte. Yo, passt das schon mal. Sie versuchen, alle Leute abzuholen.
Also ich sag das mal so, wenn man mit der Art von Spielen noch überhaupt keine Erfahrung hat und damit einsteigt, wird das durchaus fordernd sein. Aber wenn man sich mit Resident Evil ein bisschen auskennt und weiß, was einen erwartet, wie die Bossmechaniken ungefähr funktionieren, dass es ja, diese Rätsel halt gibt, nicht. Dass man Sachen kombinieren kann, dann ist es einfach keine Herausforderung. Und wenn du richtig. Dann halt noch Shooter-Erfahrungen mitbringst, und dann ist es halt überhaupt kein Problem mehr.
Ja, noch eine Sache, wo wir gerade sagen, dass es zu leicht ist. Chris, wie hast du es geschafft, dieses Spiel in 9 Stunden runterzuspielen?
Ich hab's halt gespielt, ne? Und ich hab mir dann nicht mehr irgendwie groß mich irgendwie abgehetzt. Also ich hab viel erkundet, ich hab viel kombiniert, hab die ganzen Schätze und so alles eingesammelt. Also ich hab halt einfach 8 Stunden 53 gebraucht.
Ich war bei exakt glatt 11 Stunden.
Ja.
Also deine Zeit ist richtig, richtig gut. Also ich bin mit 11 Stunden im Schnitt schon sehr schnell.
Ich habe irgendwo die Story 12, 13 Stunden irgendwie durchgelesen.
Na, irgendwas zwischen 13 und 15 Stunden. Da weiß ich auch nicht, wie man das anstellt. Es sei denn, man ist Donny O'Sullivan, liebe Grüße. Wird er sowieso nie hören. Der hat es geschafft, nach 8 Stunden Lady Dimitrescu zu töten. Ja, du musst mal reingucken, ist Comedy Gold. Was da passiert, kannst du einfach nur die Hände über dem Kopf
zusammenschlagen.
Ja. Ist auch egal.
Oh Gott.
8 Stunden.
Die hatte ich, glaube ich, noch. Tatsächlich habe ich, glaube ich, im Schloss aber auch am meisten Zeit gebraucht. Einfach durch das, weil das sehr groß ist und man immer wieder hin und her rennen muss. Und ihr halt ausweichen. Ja. Aber ich glaube, da war ich auch noch knapp 3 Stunden durch.
Ja. Oh. Aber 9 Stunden ist schon echt schnell.
Und da hat man ja eigentlich auch fast schon alle Waffen. Du hast halt die Schrotflinte, du hast die Sniper, du hast die Pistole. Ja. Und dann, so viel findest du dann auch eigentlich gar nicht mehr. Also bist du dann eigentlich schon relativ gut ausgestattet und kannst dich ja dann relativ zügig schnell vorarbeiten dann auch. Sag ich mal.
Ja.
Ja. Okay.
Na, ich hab nach der Puppe recht viel Zeit im Dorf verbracht und bin sehr viel rumgelaufen, um alle Sachen irgendwie zu finden. Die Schätze da aufzuknacken. Ich wollte jedes Haus auch blau haben.
Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt nicht alle auf blau und so.
Ey, allein die Tatsache, wie gut sie Sachen versteckt haben, ist dir zum Beispiel aufgefallen, dass in dieser Valkyrenstatue, die heißt ja nur Valkyrenstatue, die da mitten in dem Dorf steht, das siehst du aber, also da musst du auch nicht ganz genau, ich habe gedacht, guckst du dir die Statue einfach
mal kurz an. Auch halt allgemein, jetzt sind irgendwo in irgendwelchen Decken absetzen oder so, sind so kleine blinkende Steinchen drin, die du runterschießen musst und so. Also manche Sachen sind echt arschig versteckt, das muss man sagen. Aber da habe ich halt auch einfach nicht so das Bedürfnis danach, wirklich alles zu collecten.
Nee, ich habe mal, also manche Räume also
hier die, kann man, glaube ich, die ganzen Brunnen und so, das habe ich alles gemacht und habe auch mit der Kurbel die Brücken gemacht und bin dann mit dem Boot rumgefahren und so. Solche Sachen, ja, okay. Aber dass ich jetzt wirklich überall jede Ecke tausendmal abchecken muss, ob da noch nie trotzdem noch irgendwie so ein Pixelsteinchen ist oder so, das ist mir dann auch zu viel.
Fand ich übrigens eine wahnsinnig gute Backtracking-Sache, dass du nachher dich ja in dieses Boot reinsetzen kannst, nachdem du die Brücke runtergelassen hast, dass du quasi nochmal so einen Mini-Abschnitt vom Schloss bekommst.
Ja.
Das fand ich auch wahnsinnig cool, weil dann findest du ja nochmal diese goldene Lady Dimitrescu-Statue. Fand ich, also alles in allem, das Spiel tut keinem weh. Ich kann manchmal die Kritik, also es kommt generell ja auch eigentlich sehr gut an. Ich kann die Kritik bei vielen Leuten verstehen, die mit dem letzten Drittel nichts anfangen können, weil es halt wirklich
durch ein bisschen absurd ist. Aber das war ja beim Sima auch schon so. Das Sima wird ja dann am Ende auch nur noch geballert. Wenn ab dem Moment, wo du quasi dann durch diese Höhlen, Steinbruch-Ding wieder nach oben gehst, das ist ja auch nur noch wildes Rumgeballer.
Ja, aber es ist halt auch storytechnisch wirklich fragwürdig. Also dieser, also dass sie es da wirklich auf die Spitze treiben mit diesem Panzerkratz oder so. Wow, aber wirklich, Leute, ist es euer Ernst? Naja, aber es nimmt sich halt auch selber, glaube ich, nicht so wahnsinnig ernst dabei. Und das fand ich dann auch wieder sympathisch. Ich bin jetzt sehr gespannt, was sie aus 9 machen. Vermutlich wird man ja Rose spielen, gehe ich mal einfach von aus. Wahrscheinlich ein paar Jahre später oder so. Und dann hat man einfach über 3 Teile eine schöne Familiensaga zusammenbekommen. Ich gehe mal auch stark davon aus, dass sie jetzt im 9. Teil wieder was ganz anderes machen werden. Weil jetzt die Leute sagen, oh, das war uns nicht gruselig genug. Jetzt machen wir wieder, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch eher, dann kann ich mir vorstellen, doch wieder Richtung Klassisches gehen.
Ja, wir bleiben gespannt. Mal gucken.
Das wird irgendwie dann nochmal Umbrella oder BSAA, weil Chris sagt das ja auch so, jetzt fliegen wir zur BSAA, irgendjemand muss dafür bezahlen. So, irgendwo werden, weil das ist ja auch nicht aufgeklärt worden.
Ja,
aber worden.
Faktisch ist das ja dann schon passiert nach dem Abspannen, ne? Ist ja dann schon wieder vorbei, das Ding. Ob sie das dann mal so nochmal ein Rollback machen und dann dazwischen reingehen, meinst du?
Ja, weiß ich nicht. Also es wird definitiv einen 9. Teil geben. Das ist auf jeden Fall bekannt.
Das ja, von wir Anfang sind, an nicht mehr sterben, das ist so wie FIFA.
Nee, aber diese Geschichte ist von Anfang an als Trilogie angelegt gewesen. Es werden 3 Teile und danach ist diese Geschichte beendet. Dann machen sie mit Resident Evil wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Also diese Winters-Geschichte wird im nächsten Teil noch fortgesetzt. Guck mal mit welchen oder welcher Winters. So, Videospiele. Ganz tolle Geschichte. Ja. Musik. Hast du was für die Playlist?
Ich hab was. Hast du auch was?
Ja, ich kann uneingeschränkt das komplette neue Album von Fettoni und Edgar Wasser empfehlen. Da will ich gar keinen... Kann ich auch gar keinen Track so richtig raussuchen. Die sind einfach alle
gut. Ich habe davon, extra nichts rausgesucht, weil ich gewusst habe, dass du die nimmst.
Also, das ganze Album ist wahnsinnig gut. Macht Spaß. Also, wenn man irgendwas mit Hip-Hop anfangen kann, mit deutschem Hip-Hop, ist alles drauf. Boom-Bap, Trap-Zeug, irgendwas. Ist sogar was mit Gitarre irgendwie noch mit drauf. Ist geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Von Dirty Shirt würde ich New Boy in Town drauf machen. Auch wahnsinnig schöne Band. Und was ist es denn noch? Ja, mach du mal weiter.
Ich habe mal wieder was für die Black Metal Fraktion hier unter uns. Ich habe von Spectral Wound Soul Destroying Black Debauchery. Dann habe ich noch was, um beim Metal zu bleiben, vom neuen Gojira Album, das sau, sau gut ist. Also Gojira, wer den nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Habe ich Born for One Thing. Und dann habe ich noch so ein bisschen was in die Elektro-Hip-Hop-Richtung. Da habe ich von Missio Temple Priest.
Gleich mal in alle 3 Dinger reinhören. Aber das Fettoni und Edgar Wasser Album hast du auch gehört. Gut. Ja, neue Single von KIZ. Ich ficke jeden, ich alle. Ich glaube alle. Kann man auch noch mit reinpacken. Ja, guckt euch das Video dazu an. Ist nämlich auch sehr schön. Und Nico reißt da einfach einen unfassbar geilen Part drauf ab. So. Chris, wir haben tatsächlich sehr lange aufgenommen heute mal wieder. Also dafür, dass die letzten Folgen immer mal so knackige, wenn überhaupt 1,5 Stündchen waren, jetzt haben wir mal eine dicke Stunde draufgelegt. Schön. Ja. Gab wieder was zu erzählen.
Ja, dann war einfach eine lange, ausführliche Review, die wahrscheinlich keiner checken wird, aber macht ja nichts.
Na doch, die Leute, die das Spiel gespielt haben, auf jeden Fall. Also wie gesagt, tut uns leid, aber es ist ja sonst auch nicht wahnsinnig viel los. Und wenn was los ist und wir beide was zusammen gezockt haben, dann müssen wir da auch in aller Ausführlichkeit drüber reden. Ja, dann müssen wir in aller Ausführlichkeit darüber reden, weil, ey, wir sitzen alle im gleichen Boot, es ist Corona und dann müssen wir uns die Highlights halt rauspicken. Tut uns leid dann halt, wenn es bestimmt auch Hörer gibt, dieses HörerInnen gibt, die das vielleicht nicht interessiert.
Ja, aber dann fickt euch halt einfach selber.
Man kann es halt auch nicht jedem recht machen, wollte ich da übersetzen. Das wollte Chris damit sagen.
Ich hab's aber direkt gesagt. Man muss halt auch mal sagen, wie es ist.
So.
Ja. Mach mal, wir zwingen ja keinen, die Scheiße hier anzuhören. Also entweder hört ihr das, weil ihr Bock drauf habt, oder halt nicht und dann beschwert euch aber auch nicht. Dann habt einfach die Fresse zu halten und euch selber am Schwanz zu lutschen. Danke.
Holt euch einen Ventilator raus. Macht euch eine ordentliche, intime Dauerwellenfrisur. Guckt, dass da alles immer schön trocken ist und nicht schwitzt. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.